Unibet.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht?
Unibet Hockey. O'Clock. So schnell können zwei Wochen vorübergehen. So schnell sind wir tatsächlich auch beim sechsten und letzten Teil der großen Karriere, Rückschau des großen Karriere-Rückblicks von und mit Markus Peintner angelangt. Wir haben fünf Identitäten bereits abgehandelt. Wir sind bei der sechsten und letzten angelangt. Und die, lieber Markus, ist dir per Geburt, per Staatsbürgerschaftsnachweis ohne dein Zutun gegeben worden. Der sechste Teil ist natürlich Markus Peintner, der Österreicher, wo wir sehr ausführlich über deine Karriere beim österreichischen Eishockey-Nationalteam sprechen werden und alles, was damit zusammenhing. Aber auch beim sechsten und letzten Mal und ein kleiner Wermutstropfen beziehungsweise eine kleine Träne ist schon verdrückt worden. Meinerseits freut es mich einmal mehr, dich nochmal begrüßen zu dürfen, auch wenn es tatsächlich das letzte Mal bleiben wird.
Hallo Martin, danke für die Einladung.
Immer wieder schön, mit dir über Eishockey zu plaudern, immer wieder schön, auch die Rückmeldungen zu bekommen. Da sind sehr, sehr viele bei den ersten vier Teilen reingekommen ins Postfach, in den E-Mail-Eingang, via Social Media. Offenbar wird deine Karriere gehört, sie gehört, sie wird auch von den Fans seziert und entsprechend ist das jetzt das Grande Finale, wo wir noch einmal auf etwas zurückblicken werden, das tatsächlich dein ganzes Eishockey-Dasein auch umspannt, nämlich, dass du, ich habe schon angesprochen, als Pass die österreichische oder im Pass die österreichische Staatsbürgerschaft hast und dementsprechend von Beginn weg auch für Team Austria im Einsatz warst, es immer noch bist als Assistant Coach. Wie blickst du auf diese Gesamtheit deines Österreichertums zurück oder darauf, auf das, was dich mit dem Nationalteam verbunden hat, verbindet und verbinden wird?
Bei mir hat das ja schon relativ früh angefangen. Wir haben, glaube ich, mit der U12 oder U13 haben wir schon Turniere in Quebec gespielt. Es hat schon Auswahlen bzw. Nationalteams gegeben und ich war in einer glücklichen Situation, dass ich in allen Nationalteams spielen durfte, dass ich sehr viel erlebt habe, dass ich sehr viele Freunde dazu gewonnen habe. Und vor allem war es für mich auch wichtig, einmal im Vergleich zu anderen, wie sie sich vorbereiten, wie sie spielen, wie sie sich geben vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und im Nationalteam zu spielen, war für mich immer was Besonderes, nicht nur im Nachwuchs, sondern speziell auch bei den Profis, weil das Feeling schon ganz was anderes ist. Also wenn du im Verein spielst, dann ist das Team das Wichtigste, klar, aber du musst trotzdem schauen, dass du irgendwie zu Verträgen kommst, du brauchst deine Punkte, du brauchst deine Assists, deine Tore und so weiter. Im Nationalteam ist das völlig zweitrangig. Da geht es wirklich nur darum, dass du dein Vaterland präsentierst und dass du die da als Mannschaft dann auch immer wieder weiterentwickelst. Und das hat mir persönlich extrem gut gefallen, weil es nicht um den einzelnen Spieler gegangen ist. Wer das Tor geschossen hat, war eigentlich ziemlich egal, weil durch das hast du nicht unbedingt direkt einen Vertrag gekriegt, sondern du hast es wirklich für dein Vaterland gegeben. Und ich glaube, dort haben wir sehr viel zurückgeben können, weil ich schon der Meinung bin, dass wir in einem überragenden Land leben. Wir jammern zwar gern, aber ich glaube, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann geht es uns schon sehr, sehr gut.
Normalerweise zäumen wir das Pferd ja dann auch immer von hinten auf und versuchen, oder meine Wenigkeit versucht dann auch gerne mal so an erste Erinnerungen ranzugehen. Jetzt spielst du länger als viele andere im Nationalteam oder spielt das Nationalteam schon seit so vielen Jahrzehnten in deinem Leben auch eine Rolle. Deswegen will ich jetzt auch nicht auf erste Erinnerungen eingehen, sondern zumindest auf eine, die dir als erstes in den Kopf kommt. Gibt's eine Nominierung, eine Einberufung ins Nationalteam, die dir auch jetzt immer noch ganz viel bedeutet?
Ja, wahrscheinlich sonst zwei. Also ich glaube, das erste Spiel für das österreichische Nationalteam, das war es ja noch, habe ich mit dem U20-Nationalteam ein Spiel in Zell am See gehabt. Der Greg Holst war unser Trainer und bei der ersten, die haben gleichzeitig in Deutschland gespielt und bei denen ist ein Spieler ausgefallen und nach unserem Spiel bin ich mit dem Greg Holst nach Tirol gefahren zu seiner damaligen Familie beziehungsweise zu seiner damaligen Frau, habe dort beim Holst übernachtet und bin dann auch direkt, ich glaube, nach Augsburg gefahren und habe das mein erstes Spiel gehabt für das österreichische Nationalteam. Das war schon was ganz Besonderes, weil ich dort wirklich erst 18 Jahre alt war, glaube ich. Und da bin ich neben Sam Wilden, Dominic Lavoie, René Divis. Ich habe natürlich so gut wie null Kommunikation mit denen gehabt, weil ich viel zu weit weg war, weil ich ja wahrscheinlich auch ängstlich war. Es war einfach trotzdem eine überragende Erfahrung für mich. Das war schon was sehr, sehr Schönes. Und natürlich die Olympia-Qualifikation, das war schon was ganz Besonderes. Vor allem auch, wenn man die ganze Geschichte dahinter kennt, da sind schon viele Sachen zusammengekommen, dass ich überhaupt dabei sein durfte oder konnte. Und dass das noch so ausgegangen ist, das war schon etwas, was ich in meinem Leben nie wieder vergessen werde.
Du hast jetzt mit einer Antwort in Wahrheit gute 1,5 Dekaden versucht zu überbrücken. Wir werden jetzt in diesen 1,5 Dekaden auch beginnen, ein klein wenig zu bohren, möchte aber erstmal auf deine Karriere auch im Nachwuchs Nationalteam oder in den Nachwuchsnationalteams beginnen. Dir ist es als einem der ganz, ganz wenigen Profis vergönnt gewesen, tatsächlich bei 4 U20-Weltmeisterschaften teilzunehmen. Allesamt auf C-Niveau. Wir zeichnen dieses Gespräch noch auf, als die oder wo die U20-WM gerade noch läuft, auf A-Niveau. Wohlgemerkt, das war dir nicht vergönnt, dort zu spielen. Aber trotzdem 4-mal in Serie sich immerhin doch mit dem Besten der C-Gruppe auf Weltmeisterschaftsniveau messen zu dürfen. Ist das auch immer was Besonderes geblieben oder denken Sie am dritten Mal, boah, okay, jetzt schon wieder U20-WM, ach, wann geht's da nicht endlich mal zu den Senioren? Ist das immer was Besonderes geblieben oder war dann irgendwann so U20-WM-Trott bei dir drinnen?
Na, ganz und gar nicht. Jede WM hat so seine eigene Geschichte geschrieben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man natürlich immer wieder in neue Rollen reinkommt. Ja, also als 16-Jähriger, 15-Jähriger bei der U20-WM war ich natürlich einer der Jüngsten. Und da haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Spieler gehabt, wo sie gesagt haben, denen wollen sie eine Chance geben. Sehr früh schon beim U20-Nationalteam, beziehungsweise bei der Weltmeisterschaft. Und das war dann auch schon eine sehr coole Erfahrung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht allzu oft passiert ist. Ich glaube schon auch, dass ich weiß jetzt aber nicht, ob es vielleicht bessere Spieler gegeben hätte und sie wollten aber unbedingt auf Junge setzen, das war es jetzt nicht. Aber für mich waren das schon coole Erfahrungen und ja, 4 WMs zu spielen und die ersten 2 Jahre war ja so, dass ich gleichzeitig nur 18 WM auch noch gespielt habe. Also langweilig ist mir nicht geworden und ich habe dort ja, wie vorher schon gesagt, gute Freundschaften dazu gewonnen und vor allem super Erfahrungen gemacht.
Jetzt hast du es zur damaligen Zeit ja auch schon gehabt, dass man im Verein Gegner war oder öfter als nicht dann auf Mitglieder aus dem Nationalteam dann als Gegner getroffen ist und dann im Nationalteam aber gemeinsam an einem Strang ziehen musste. Wie ist es dir mit diesem ambivalenten Zugang oder mit dieser Ambivalenz auch gegangen? Gegner im Verein, aber Freund im Nationalteam.
Es ist schon, wenn du im Erwachsenen-Eishockey ins Nationalteam kommst und du hast vielleicht Ärger gehabt mit einem Spieler, das sind alle sehr professionell und da geht es sehr, sehr schnell, dass man zusammenfindet und dass das überhaupt kein Problem ist. Im Nachwuchs ist es schon ein bisschen was anderes, weil es trotzdem etwas Neues ist, so wie du sagst, du bekämpfst dich am Sonntag noch und am Montag sitzt in der gleichen Kabine, vielleicht schläfst sogar mit dem im gleichen Zimmer. Das ist schon was anderes. Bei mir war es aber schon so, muss man dazu sagen, dass ich als Spielertyp nicht mehr der oder noch nicht der harte, der wie soll ich sagen, der nur der Kämpfertyp war, sondern ich war schon eher im spielerischen Bereich daheim. Und von dem her war es nicht so, dass ich große Feinde gehabt habe in der Liga. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass ich neue Freundschaften gefunden habe.
Ich möchte doch ganz kurz bei deiner Nachwuchsnationalteamzeit auch bleiben und bei einem Schmankerl auch aus der Unibet-Statistik, nämlich auch bei der Evolution deinerseits. Und da sind wir dann auch wieder bei diesen Rollen, die man dann auch einnimmt auf U20-Niveau. Bei deiner ersten Teilnahme gab es keinen Scorerpunkt. Bei deiner zweiten Teilnahme bei einer U20-WM auf C-Niveau gab es einen Scorerpunkt. Bei der dritten 5 und bei der letzten 10 an der Zahl in wohlgemerkt 4 Spielen. Ist das die logische Evolution, die logische Progression, die man sich auch vorstellt, wenn man so viele Turniere als U20-Crack dann bestreiten darf?
Es geht schon auch darum, wie der Trainer mit dir plant, was für eine Rolle er dir gibt. Ich habe natürlich alles durchgemacht und speziell im Nachwuchsalter, wenn dein Mitspieler ein oder sogar manchmal zwei, bei mir waren es fast 4 Jahre älter sind, dann ist das einfach vom physischen her, kann man dort eigentlich fast gar nicht mithalten. Also es ist so ein Riesenunterschied, da macht schon ein Jahr viel aus im Nachwuchs. Das ist ja noch beim Profis anders, weil du eigentlich dort den Potenzial eigentlich ausgeschöpft hast, auch im körperlichen Bereich. Im Nachwuchs ist ja das nicht der Fall. Deswegen war am Anfang wahrscheinlich mehr dabei sein, als wie wirklich kreativ einzugreifen, beziehungsweise spielentscheidende Sachen zu machen. Ich glaube schon, dass der Lauf jetzt, dass man am Anfang sehr wenig Punkte macht und wahrscheinlich auch weniger Eiszeit hat, dass das ganz normal ist. Und das hat ein bisschen gedauert. Und ich habe dann auch irgendwann meine Position gefunden. Und ich war das Glück gehabt, dass die Trainer sehr, sehr oft auf mich gesetzt haben, dass ich eine gute Rolle gekriegt habe. Und es hat dann auch schlussendlich trotzdem immer wieder damit zu tun, wie viel Eiszeit du kriegst. Ja. Und ich habe sie gekriegt, ich habe sie bis zum gewissen Grad genützt und ich war ja sehr froh drüber.
Du hast den Übergang vom Nachwuchsnationalteam im ÖRV zum A-Nationalteam schon angesprochen. Diese nicht Nacht- und Nebelaktion, aber die Reise via Tirol mit Greg Holst zu seiner Familie, der Übernachtung dort, dann zu den in Anführungszeichen gestandenen Profis, den A-Nationalteam-Cracks. Nimm uns da mal mit, wie du, soweit du dich noch erinnern kannst, zu dieser Mannschaft gestoßen bist. Du hast die großen Namen schon angesprochen. Auf einmal steht dort der junge Markus Peintner mittendrin. Was war das so, oder wie hat die deine Gefühlswelt ausgesehen?
Ich war natürlich sehr, sehr nervös, weil ich keinen einzigen Spieler gekannt habe. Es war so, dass ich eigentlich nicht vorgestellt worden bin. Ich habe auch kein Gespräch gehabt mit dem Coach, sondern gleich gesagt, die Wuchtel ist eingeschmissen worden und ich habe funktionieren müssen. Also da hat es auch gar nicht viele Gespräche gegeben. Das war wirklich, ich bin zwar schon vorm Spiel dort gewesen, meine Aufwärmung gemacht, extrem nervös natürlich, die Stimmung in Deutschland, wie man sie halt kennt, sehr, sehr laut, wenn das deutsche Eishockey-Nationalteam dort spielt. Und ja, also hauptsächlich war ich einfach nur aufgeregt und vor allem nervös. Und es war eine coole Partie, habe jetzt, glaube ich, nicht so viel gespielt, aber auch wenn ich nichts gespielt hätte, einfach diese Erfahrung, dort war ich einfach sehr froh drüber. Und das hat mich dann schon weitergebracht, weil du bist trotzdem mit absoluten Profis, so wie den Lavoie oder den Wilden, ich nenne jetzt die zwei nochmal, die habe ich eigentlich nur aus dem Fernsehen gekannt, beziehungsweise wenn ich als Fan einmal in Feldkirch zuschauen war, haben die gespielt und ich habe sie bewundert und auf einmal sitze ich jetzt neben denen. Das war schon eine Extremsituation. Ja, das war schön und da schaut man natürlich auch sehr gerne zurück.
Wie geht man da zu so einem Zeitpunkt auch mit Memorabilia um? Also ich kenne ja relativ viele, die dann erste Scoring-Pucks aufbewahren, die ersten Dressen und dergleichen, dass du da in den Locker gekommen bist und zum ersten Mal auch dein ÖEHV-Trikot hattest. Ist das klagerweise mitgenommen worden und sofort irgendwo aufgehängt worden oder ist es danach einfach im Zeugwart übergeben worden, damit das wieder in die Wäsche geben kann?
Das wäre sehr schön gewesen, aber ich habe das Dress nicht bekommen, sonst auch den Puck nicht. An das habe ich eigentlich auch gar nicht gedacht, aber das Dress wäre eigentlich ziemlich cool gewesen, weil ich habe zufällig die Nummer 29 gekriegt und Der Sigi Haberl hat ewig lang mit der Nummer 29 gespielt und das war ein witziger Zufall, dass ich genau diese Nummer habe bei meinem ersten Spiel, dass ich wirklich gleich eine Verbindung auch zum Sigi habe und von dem her war das eigentlich schon ziemlich cool.
Ist es dann irgendwann auch die reguläre 34 im Nationalteam geworden?
Ja, irgendwann einmal, aber es ist interessant, das war ja nicht meine Wunschnummer. In Feldkirch als junger Spieler kriegst du irgendeine Nummer. Ich glaube, mit der Nummer 17 habe ich gespielt. Aber bei mir jetzt Lustenau, damals habe ich schon mit der Nummer 44 eigentlich immer gespielt. Und dann haben wir halt so einen Crash gegeben von Feldkirch und wir sind nach Linz gekommen und ich habe gedacht, okay, jetzt im zweiten Profi-Jahr, jetzt werden wir hoffentlich mal eine Nummer aussuchen können. Dort war es aber so, dass die Blackwings nein, Dresden gehabt, sondern die haben die Dresden vom letzten Jahr gehabt. Bedeutet, wir haben einfach die Nummern, die Spieler im vorigen Jahr gehabt haben, haben wir eins zu eins übernehmen müssen. Und so bin ich zu der Nummer 34 gekommen. Das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass ein Profiverein, ich weiß nicht, ob es am Geld legen ist oder das Organisatorischen, aber wir haben einfach, ich weiß nicht, da hat es einen Ausländer gegeben, glaube ich, einen Tschech, der heißt Todd Schmidt Kassen und da hat man zuerst den Namen runtertun müssen, meinen aufführen. Ich habe so eigentlich die Nummer 34 gekriegt.
Siehst du, das war eine der Sachen, die auf jeden Fall noch auflösen musste, warum es dann letztlich die 34 geworden ist. Aber jetzt bist du das erste Mal beim A-Nationalteam mit dabei. Hast wahrscheinlich glänzende Augen. Was heißt wahrscheinlich? Du hast glänzende Augen. Das Premieren-Jersey schafft es nicht in die Wohnung, Behausung, Peintner, sondern wird tatsächlich weiterverwendet, wie das damals so Usus war. Ab wann war für dich so der Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, du gehörst jetzt zum fixen Inventar beim ÖEHV?
Es hat schon sehr lange gedauert, weil ich immer ein Spieler war, der extrem um seinen Platz kämpfen musste. Also bei mir war auch bei der fünften WM, dann war immer noch nicht so, wo ich ins Camp gekommen bin, dass ich ein Fixstarter bin. Also jedes einzelne Camp war für mich eigentlich so wie Playoff-Spiele, Finalspiele. Und dementsprechend habe ich mich vorbereitet. Ich habe eigentlich so gut wie nie sicher sein können, auch ganz am Ende von meiner Karriere, dass ich dabei bin, dass ich fix dabei bin. Also ich habe mir das schon immer extrem erkämpfen und erarbeiten müssen. Auf der anderen Seite war das gar nicht so schlecht, weil so bin ich vielleicht auch bescheidener geblieben. Ich habe mir von Grund auf einfach, so wie ich gesagt habe, alles erarbeiten müssen und ich habe mich eigentlich auch nie ausruhen dürfen, weil einfach sehr viele gute Spieler neben mir oder hinter mir gestanden sind, die nur auf den Platz gewartet haben. Deswegen war ich eigentlich in einer ständigen Drucksituation, meine aber jetzt gar nicht negativ, sondern das hat mich ganz im Gegenteil sogar gepusht, damit ich mich wirklich immer perfekt aufs Nationalteam vorbereite. Vielleicht bei der ersten WM, das war in Prag, dort habe ich schon gemerkt, okay, ich bin ein bisschen dabei, ja, das war eine schöne Erfahrung, das war eine coole Erfahrung, ich habe genug Eiszeit gekriegt. Aber es war jetzt auch dort noch nicht so, dass ich mir gedacht habe, und jetzt bin ich dabei. Überhaupt nicht. Beim ersten Spiel in Deutschland überhaupt, dort war ich wirklich wie ein Fan eigentlich. Ja, das hat aber mir gar nicht vorstellen können, dass ich irgendwann einmal mit solchen Spielern fix oder regelmäßig zusammenspielen werde. Von dem her, das hat lang gedauert und ja, ich habe mir den Platz immer kämpfen müssen. Das war von vornherein klar. Ich war nie in den Top 2 Linien, sondern ich war immer dritte, vierte Linie. Und das hat aber eigentlich gut gepasst und die Rolle hat da, glaube ich, hat zu mir gepasst auch als Spieler.
Trotzdem, nimm uns mal mit und erzähl auch mal so aus deiner Erinnerung raus, wie das ist. Du spielst eine lange Saison mit vielen, vielen Spielen, mit vielen, vielen Entbehrungen und genau zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht die Liga-Fans erst einmal auf Durchzug schalten und abschalten müssen, dann aber die Nationalteamspieler erst recht nochmal anklotzen, sich erst recht nochmal fürs Nationalteam ins Rampenlicht spielen, auch bei den Camps, um dann bei der WM zu performen. Wie geht man damit um, wenn man weiß, die Saison ist noch lange nicht vorbei, denn eigentlich geht es erst jetzt los fürs Nationalteam?
Irgendwie war das absolut das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mir nicht einmal gedacht, wow, die anderen sind jetzt schon im Urlaub und ich habe jetzt noch 4 Wochen Camp und dann noch WM, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe mich jedes Mal extrem drauf gefreut und was ich halt vor allem im Kopf gehabt habe, okay, Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder, so wie viele andere Spieler, ich bleibe daheim und muss im Fitnessstudio zweimal am Tag trainieren, Montag bis Freitag, am Samstag wahrscheinlich noch irgendein an Berg auflaufen und verschiedene Sprints machen. Oder ich fahre zu einer Eishockey-Weltmeisterschaft, das Größte, was es für einen Eishockey-Spieler geben kann. Von dem her war es für mich nie schwierig, sehr euphorisch zu sein, wenn es ums Nationalteam gegangen ist und speziell die WMs, wenn man AWM spielt, sowieso. Bist du zwar Nationalteamspieler, aber du rückst schon manchmal in die Position von einem Fan, weil man einfach die ganze Atmosphäre genießen kann, wenn man die Top-Spieler beim Training sieht. Man sitzt auf dem Radl, auf einmal ist ein Kanadier, den ich vor 2 Wochen noch im NHL-Finale gesehen habe, der sitzt sich neben die und trainiert im gleichen Gym. Dort wird man schon ein bisschen zum Fan und von dem her war das immer absolut überragend und was Spezielles für mich, zu der Weltmeisterschaft zu fahren.
Gerade diese erste Weltmeisterschaft hat in puncto Star Power auch dann im direkten Vergleich so viele auch tatsächlich aktuelle Stars gebracht wie vielleicht wenig andere später, und auch ergebnistechnisch hat es eine Riesensensation gegeben. Wenn ich deine erste A-Weltmeisterschaft 2004 in Prag thematisiere, was sind so Erinnerungen, die als erstes daherkommen?
Das erste ist leider eine negative, weil ich im entscheidenden Spiel gegen Lettland 5-0 Spieldauer gekriegt habe nach dem Check und ich bin ausgeschlossen worden und die 5 Minuten Strafe, ich glaube, da haben wir alle 2 Gegentore gekriegt. Das vergisst ich natürlich nicht, das Negative. Auf der anderen Seite war das für mich ja, ein Neuland. Ich habe das nicht gekonnt, wie es bei einer AWM ausschaut. Wir haben eine super Truppen gehabt. Wir haben viele Spieler gehabt, die im Ausland gespielt haben, die sehr viel Erfahrung mitgebracht haben. Wir haben extrem junge Spieler dazu gekriegt. Wir haben eine Dreier-Roster-Linie gehabt mit dem Koch, Welser und Setzinger, die überragend performt haben. Also wir haben einen guten Mix gehabt. Ich war sehr, sehr überrascht, weil ich mit dem Philipp Lukas und Mark Sütsch in der zweiten Linie gespielt habe. Hätte man niemals gedacht, dass ich in einer zweiten Linie bei der WM spielen werde. Von dem her haben wir viel Eis gehabt. Die ganze WM hat einfach sehr, sehr gut angefangen, glaube ich, mit einem 6-0-Sieg gegen Frankreich. Dort haben wir schon mal gewusst, okay, wir steigen nicht ab. Und dann sind wir frei in die Partien eingegangen und haben dann wirklich gute Partien gegen, ich glaube, gegen Tschechien, gegen Kanada, gegen Schweiz. Also das war wahrscheinlich eine der besten WMs, die wir gespielt haben.
Kannst du dich an den 25. April 2004 erinnern?
War das die WM? Spiel gegen Kanada. Assist zum Warnig und er schießt ein. Das war sie noch ganz genau. Das war sie noch ganz genau. Das war ja überragend natürlich. Ja. Sowas vergisst man nicht so schnell.
Wie war es damals, gegen diese ganzen kanadischen Stars aufzulaufen? Ist ja fast egal, welche Weltmeisterschaft man da hernimmt. Team Canada ist immer eine Hausnummer. Team Canada ist immer gespickt mit NHLern. Mit wie viel Leuchten, mit wie viel Respekt geht man in so eine, also Leuchten in den Augen wohlgemerkt, mit wie viel Respekt geht man in die Partie? Oder ist es der Schlüssel, gerade gegen Kanada, versuchen, den Respekt komplett abzulegen?
Wow. Schwer zu sagen, wie ich es damals gehandelt habe, aber ich glaube, ich war wie ein kleines Kind vor Weihnachten, vor dem Weihnachtsbaum. Das war einfach ein Blinken in den Augen und voller Vorfreude bin ich in jedes Spiel gegangen. Und ja, es hat mir natürlich geholfen, dass ich an Philipp Lukas und Mark Sütsch dabei gehabt habe. Die haben schon WMs gespielt, die haben die Erfahrung mitgebracht, die haben mir dort schon eine gewisse Ruhe beigebracht. Und für mich war das jetzt nicht so, dass ich da jetzt wirklich gegen die Kanadier was Spezielles machen kann, sondern es ist mir schon vor allem darum gegangen, ich will sie ärgern, ich muss da irgendwas machen, irgendwie muss ich aufholen. Und es hat dann auch recht gut geklappt, dass ich noch genau in der Situation dann in dieser Position stehe und der Thomas Warnecke sich dann noch einschießt. Das ist natürlich was Besonderes, was Schönes, aber hat natürlich auch ein bisschen mit Glück zu tun, aber ja, sehr schöne Erfahrung und ja, die ganze WM war einfach voller Energie, also es hat keinen einzigen Tag gegeben, wo ich mir gedacht habe, war jetzt werde ich schon langsam mierig, die Belastungen, die Intensität von den Spielen bin ich mir nicht gewohnt, das hat es überhaupt nicht gegeben, sondern jeder Tag, an jedem Tag ist man, wir haben 24. aufgestanden und hat sich einfach aufs Eishockey gefreut.
Jetzt hast du es schon angesprochen, du hast das Glück gehabt, in der Linie zu spielen mit Cracks, die schon WM-Erfahrung hatten. Der Coach damals, Herbert Pöck. Inwieweit bist du von Spielern, von Trainern auch darauf vorbereitet worden, was sich bei einer A-Weltmeisterschaft erwartet? Bist du denn ins kalte Wasser geworfen worden oder gab es da schon Preparations?
Nein, gar nicht. Kalte Wasser geschmissen worden. Da hat es eigentlich keine Vorbereitung gegeben oder viele Gespräche, sondern man geht natürlich schon einen langen Weg über die 4 oder 5 Wochen Trainingslager, die wir gehabt haben. Dort findet man auch schon seinen Platz in der Mannschaft da. Man gewöhnt sich an die höhere Intensität, an die bessere Qualität in den Spielen natürlich, an die guten Gegner. Und dann läuft es eigentlich so Schritt für Schritt weiter. Und aber dass bestimmte Gespräche gegeben hat, die haben nicht stattgefunden.
Jetzt ist aus deiner Nationalteamkarriere eine Sache sehr gut bekannt oder ein offenes Geheimnis, dass du und Robert Lukas die meiste Zeit, wenn nicht sogar die komplette Zeit eures Nationalteam-Daseins Roommates wart. Wie kam es dazu, wann kam es dazu, dass es hieß, Pintner, Lukas R., bitte gemeinsam aufs Zimmer?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, der Bock kann das beantworten. Ich weiß gar nicht, ob wir das ausgesucht haben oder ob das irgendwann einmal einfach eingeteilt wurde von den Coaches oder vom Teammanager. Und wir haben uns dort einfach so gut verstanden, dass wir das so beibelassen haben. Wann das erste Mal war, das könnt ihr da gar nicht sagen. Und wie es passiert ist, das fällt mir jetzt so gar nicht ein.
Es gibt in jedem Fall Aufzeichnungen beziehungsweise auch wunderbare Geschichten. Du hast bei Robert Lukas eine zum Besten gegeben, wie es denn damals war, mit ihm im Zimmer zu sein. Du hast auch bei Folge 100 von Unibet Hockey O'Clock unbedingt nochmal, oder er hat unbedingt nochmal festhalten müssen, wer da das Opfer war der Schnarcherei. Dementsprechend haben wir gedacht, ist es nur fair, wenn Robert Lukas jetzt auch bei dir nochmal die Gelegenheit bekommt, ein klein wenig das Roommate-Dasein im Nationalteam Revue passieren zu lassen, hat man natürlich auch hier eine kleine Geschichte zukommen lassen. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann darüber, was Robert Lukas zu sagen hatte.
Der Pints und ich, wir waren sehr lange Roomies beim Nationalteam. Und warum das so lang funktioniert hat, keine Ahnung. Aber ich kann nur sagen, wir sind uns eigentlich sehr, sehr selten irgendwie in die Quere gekommen. Ich war ziemlich oft allein im Zimmer, dann war er wieder allein im Zimmer. Abgesehen von seiner Schnacherei, die wir eh schon durchdiskutiert haben, und die ich ja dann sehr, sehr eindrücklich immer beendet habe, war das ist das eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Und was ich immer sehr genossen habe und was so 1 bis 2 Mal pro Turnier passiert ist, waren unsere nächtlichen Gespräche. Auf einmal war es so, einer von uns beiden hat dann Gesprächsbedarf gehabt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben über Gott und die Welt gesprochen. Meistens war es natürlich Eishockey, aber über verschiedenste Sachen. Ja, und das war immer cool. Das ist wirklich nicht oft passiert, weil wir doch beide relativ ruhig waren und meistens war es dann doch so, dass ich früher einschlafen habe müssen, weil sonst hätte ich nie geschlafen. Aber diese Gespräche, die da passiert sind, das war jetzt nichts Geplantes, sondern wo einfach ja irgendeiner von uns zwei angefangen hat und dann ist losgegangen von einem Thema zum nächsten. Das will ich nicht missen. Also dafür bin ich sehr dankbar.
Sind wohlgemerkt die Worte eines Cracks, der dich im ersten Teil, als er dich als Gegner kennenlernen durfte, noch als Krätzen bezeichnet hat, um dann später im Nationalteam sehr, sehr eng mit dir zusammenzuwachsen, um dann auch zu sagen, das ist der dritte im Bunde bei den Lukas-Brüdern. Das waren die Worte zumindest damals bei Folge 100 von Unibet Hockey O'Clock. Gab's so ein vielleicht einschneidendes Erlebnis oder war das ein kurzer, aber intensiver Prozess des Kennenlernens und vor allem des Feststellens, die Achse Pintner-Lukas, die funktioniert, die bleibt doch so beisammen?
Ja, das hat eigentlich von Anfang an sehr gut funktioniert. Natürlich habe ich ihn schon von der Felke-Zeit gekannt und Und ich war speziell zum Beginn meiner Nationalteamkarriere, war schon sehr froh, dass ich einen Verbündeten in meinem Zimmer gehabt habe, ja, weil ich doch trotzdem oft Fragen gehabt habe oder einfach die Erfahrungswerte noch nicht gemacht habe. Und dort war der Bob eigentlich so ein großer Bruder, ja. Auf der anderen Seite ist der Bob ein sehr bodenständiger Typ, sehr ehrlich und vor allem sehr direkt. Und das habe ich mir manchmal schon anhören können. Also der Bob war schon nicht nur eine Art Bruder, sondern auch ein Coach für mich, ja. Also wenn ich einmal versucht habe zum Jammern, dann hat er mir's wissen lassen, dass das bei ihm nicht geht. Oder wenn ich Ausreden gesucht habe, oder wie auch immer, wenn ich zum Beispiel keine gute Partie gehabt habe, dann hat er das sehr wohl angesprochen. Und was er denkt, was ich nicht gut gemacht habe, was ich besser machen könnte, das ist natürlich alles, das sind zwar Freunde, das war sehr respektvoll. Aber vom Bob habe ich dann auch genau gewusst, von dem kriege ich eine ehrliche Antwort. Und der redet nicht um einen heißen Brei, sondern er lässt mich auch wissen, du Bente, das war jetzt aber nichts, gell. Das muss morgen besser werden. Und auch das hat mich noch gepusht und auch geprägt, dass ich irgendwie nie, wie soll ich sagen, mich ausruhen konnte. Das war für mich eigentlich auch wichtig, weil in so einer Phase wird man dann oft lasch und man geht vielleicht den extra Meter nicht mehr so, sondern das hat es beim Bob nicht gegeben. Und ich habe natürlich sowieso immer zu ihm aufschauen können, weil er sich einfach vorbereitet hat und gelebt hat wie ein Vollprofi. Das war natürlich schon interessant und das war einfach witzig, wenn man, er wollte sich immer gut vorbereiten und wenn es geht, in die Sauna oder Dampfbad. Und in manchen Hotels hat es das einfach nicht gegeben. Und der Bob hat dann einfach unser Zimmer zum Dampfbad umfunktioniert. Und dort hat einfach sein können, dass ich vom Training oder vom Spiel später erst heimgekommen bin. Und dann hat unser Zimmer einfach 35, 40 Grad gehabt, weil er einfach die Dusche eingeschalten hat. Die hat er 1,5 Stunden laufen lassen. Bis dort drin hat es, glaube ich, 50 Grad gehabt und er hat so sein Dampfbad bekommen. Also der Bob hat dort schon immer Wege gefunden, die einzigartig sind. Und ja, das war der Bob, der hat wirklich, wie soll ich sagen, so auf Details geschaut. Ja. Und wenn nur 10 Minuten in diesem Dampfbad, vielleicht macht ihn das 0,02% besser im morgigen Spiel, dann hat er das gemacht. Und von dem habe ich natürlich auch sehr viel lernen können. Und die Gespräche waren, die er angesprochen hat, das ist schon angenehm, weil du bist sehr lange unterwegs und es gibt natürlich Ups und Downs als Spieler, als Mensch, bei so einer WM, beziehungsweise in der Vorbereitung auch schon, schaffe den Cut. Es ist ja wirklich jede Woche werden Spieler gecuttet. Und jeder Tag ist dann entscheidend und jeden Freitag oder Samstag weiß man schon, boah, ich hoffe, mein Name wird nicht aufgerufen. Bitte nicht, bin ich, okay, überlebt. Nächste Woche, Montag startet, am Samstag das gleiche Spiel und das geht so weiter und zwar ständig. Von dem her ist dort schon wichtig, dass du jemanden in deinem Umfeld hast, dem du vertrauen kannst und mit dem über solche Sachen auch reden kannst.
Diese Gespräche, die wahrscheinlich viele, viele Stunden, Tage, vielleicht sogar auch Monate dann letztlich gefüllt haben, gab es irgendeines, an das sich besonders erinnerst oder irgendeines, das vielleicht in puncto Skurrilität weit, weit vorne rangiert, weiß, Jahre später mag das auch alles verschwimmen, aber gibt's eines, das da sofort in den Kopf schießt, wenn du versuchst, dich daran zurückzuerinnern?
Das ist schwer, weil ich glaube, in Gesprächen ist vor allem um eine Momentaufnahme gegangen. Dieses Spiel, dieses Training, diese Entscheidung. Und das waren jetzt keine großen Geschichten, große Diskussionen, sondern es war wirklich etwas, was vielleicht an diesem Tag passiert ist. Und von dem her kann ich mich eigentlich nicht bewusst an ein großes Gespräch erinnern, was mir jetzt viel gebracht hat oder ein Gespräch, das mir in Erinnerung geblieben ist.
Ist wahrscheinlich genau auch dieses im Moment drinnen sein, im Moment drinnen bleiben. Und gerade mit Robert Lukas kann man vorstellen, hat das sicher sehr, sehr gut funktioniert. Du hast dein A-Nationalteam oder AWM-Debüt erfolgreich hinter dich gebracht. Es ist auch die Klasse gehalten worden und es war zu dem Zeitpunkt auch schon allen klar, es wird die Heimweltmeisterschaft geben. Wie viel motivierter war man mit der Aussicht darauf, im Heimatland für das Nationalteam auflaufen zu dürfen. Wie war das damals bei dir?
Ja, das war schon was ganz Besonderes, weil ich das auch im Nachwuchs davor nie miterleben durfte. Die Erwartungshaltung war natürlich hoch, weil wir in Prag ein sehr gutes Resultat gemacht haben. Ich glaube, das war überhaupt das Beste bis zum letzten Jahr in Tampere, wo wir, glaube ich, 11. geworden sind. Also das gute Resultat hat ewig lang, jahrelang gehalten. Bei der Heim-WM wollten wir zuerst natürlich schon nicht noch mehr, aber gute Ergebnisse erzielen. In der Vorbereitung war es aber noch schon ganz, ganz schwierig. Ich glaube, wir haben zwischen 15 oder 20 Spieler gehabt, die sich verletzt haben, die absagen mussten. Und dort sind wir noch schon mit einem Team eingegangen, die das nichts mehr mit dem Team aus Prag zu tun gehabt hat. Ja, natürlich waren einige Spieler da, aber das Team hat schon ganz anders ausgeschaut und deswegen haben wir andere Voraussetzungen gehabt. Es war trotzdem ein cooles Erlebnis. Ich habe das sehr genossen, weil es doch wieder ganz was anderes ist, vor Heimpublikum zu spielen. Wir waren zuerst in Wien und dann haben wir in Innsbruck noch gespielt, ein oder zwei Spiele. Von dem her, das war was Besonderes. Und natürlich auch negativ, weil wir abgestiegen sind. Das war natürlich schon sehr enttäuschend. Aber trotzdem jetzt nach so vielen Jahren schaue ich doch trotzdem sehr positiv auf dieses Event zurück.
Was die beiden Weltmeisterschaften auch zusammenspannt, ist der Mann, der an der Spitze des Nationalteams gestanden ist. Teamchef war damals in Prag wie auch in Wien, Herbert Pöck. Letztgenannte Weltmeisterschaft ist dann auch letztlich seine letzte als Coach geblieben. Wie war Herbert Pöck als Trainer? Wie war es im Nationalteam unter ihm zu trainieren, von ihm trainiert zu werden?
Herbert Pöck ist natürlich als Spieler und als Trainer in Österreich eine Legende. Und da darf man wirklich bewusst Legende sagen, weil es sehr passend ist. Ich habe das Glück gehabt, dass sein Sohn, der Tommy ist nur ein Jahr jünger und ich habe eigentlich, seitdem ich 12 bin, alle Nationalteams mit dem Tommy Pöck im Nationalteam gespielt. Und zusätzlich habe ich dort schon seinen Papa kennengelernt. Also wir haben tatsächlich eine längere Geschichte hinter uns schon gehabt. Bis zum ersten WM-Turnier bin ich auf ein oder zwei Eishockeyschulen von Herbert Pöck gegangen für Nachwuchsspieler. Und von dem her habe ich ihn schon gekannt und das war natürlich angenehm für mich, ja.
Diese WM in Wien und Innsbruck ausgetragen ist vor allem in Wien als Schwimmweltmeisterschaft bekannt geworden, weil es massive Probleme mit der Eisaufbereitung gab. Inwieweit hat das Team Austria damals auch tangiert? Inwieweit ist das auch dir in Erinnerung geblieben, was sich da alles ereignet hat?
Ja, wir haben uns eher aufs Eis gekonzentriert, aber es ist uns natürlich schon bewusst gewesen, weil wir, ich glaube, 4 Tage vor der Weltmeisterschaft ein Vorbereitungsspiel gehabt haben und das musste, glaube ich, im zweiten Drittel abgebrochen werden, weil das Eis einfach nicht mehr bespielbar war, ja. Ob sie es jetzt herkriegen oder nicht bis zu der WM, das hat uns jetzt eigentlich nicht so tangiert, sondern wir haben uns aufs Eis gekonzentriert und da war jetzt aber nicht so, dass das jetzt ein großes Thema war. Es war natürlich peinlich, 4 Tage vor der WM, dass das passiert, aber das war ja nicht etwas, was wir beeinflussen oder kontrollieren konnten und von dem her haben wir uns auf unser Ziel und auf unsere Mission Klassenerhalt konzentriert.
Mit dem Klassenerhalt, du hast es auch schon vorweggenommen, wollte es letztlich nicht klappen, man ist gemeinsam mit Deutschland dann bei dieser Heim-WM abgestiegen. Auch spannend, dass die beiden deutschsprachigen Teams oder 2 der 3 deutschsprachigen Teams dann auch in Österreich runter mussten. Gab es so einen Punkt oder ein erstes Anzeichen für dich, du hast die vielen Verletzungen auch schon angesprochen, wo sich abgezeichnet hat, boah, Mission Klassenerhalt, das wird eine schwierige Mission.
Gegen die Top-Nationen haben wir zu der Zeit so ist ja nicht allzu viele Chancen gehabt. Wir haben zwar ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt gegen Russland. Ich glaube, das haben wir nur 5-3, also knapp mit Empty Net verloren. Dort haben wir uns noch irgendwie schon ein bisschen was ausgerechnet, weil das wirklich ein sehr gutes Spiel war. Die Stimmung war überragend. Und gegen so eine Top-Nation so lange mitzuhalten, war jetzt nicht üblich. Aber die entscheidenden Spiele waren nur noch ausschlaggebend, dass wir es einfach nicht geschafft haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Es war eigentlich nie so, dass du sagst, okay, wir schaffen es wahrscheinlich nicht mehr oder es wird ganz, ganz schwierig, sondern wir haben schon gewusst, dass es um die letzten 2, 3 Spiele gegen Dänemark, glaube ich, Slowenien gegangen ist. Das war uns bewusst von Tag 1 an. Ja, Da geht es nicht darum, ob wir gegen Russland eine gute Partie haben, sondern vor allem, dass wir dort funktionieren bei diesen Spielen. Und von dem her, es war jetzt nicht so, dass Slowenien und Dänemark, sage ich jetzt mal, so weit weg waren von uns, sondern das war sehr ähnliche Gegner, wie wir von der Klasse her waren. Und deswegen war es umso enttäuschender, dass wir nicht nur abgestiegen sind, sondern vor allem zu Hause abgestiegen sind.
Slowenien, Dänemark war der Klassenerhalt vergönnt laut Unibet-Statistik. Deutschland, Österreich müssen runter. Und es war auch der Auftakt in ein langes Fahrstuhldasein. Und wenn man sich ehrlich ist, das ist bis heute nicht beendet. Und für dich geht's im Jahr darauf zum ersten Mal zu einer B-Weltmeisterschaft. Wie jetzt auch rückblickend ging's dir persönlich mit dem Fahrstuhldasein der österreichischen Nationalmannschaft?
Ja, man hat sich eigentlich immer sehr viel ausgerechnet und die Ziele waren trotzdem immer hoch. Aber was man halt schon sagen muss, es sind dort sehr viele Teams gewesen, die auf und ab gegangen sind die ganze Zeit. Das heißt, du bist, kann man fast sagen, zu gut für die BWM und zu schwach für die AWM. Also du bist noch wirklich direkt dazwischen gewesen. Wir haben dort schon immer alles daran gesetzt, dass wir es trotzdem schaffen. Aber das war einfach ja sehr enttäuschend trotzdem, auch wenn wir uns trotzdem immer sehr professionell vorbereitet haben und meiner Meinung nach oft auch die Qualität gehabt haben zum oben bleiben. Aber es war dann auch wirklich so, dass jedes zweite Jahr endlich AWM und jetzt machen wir es anders und ja, es hat einfach noch nicht gereicht.
Es gab ja dann auch später durchaus offene Kritik auch von Spielerseite am Verband, vielleicht an Planungen, an Unterbringungen und dergleichen. Kam ich da, glaube noch an durchaus eine Brandrede von Matthias Tratnik dann in den 10er Jahren erinnern, also dann doch noch ein paar Jahre später. Wie hast du solche Dinge auch miterlebt oder weil du gesagt hast, es ist schwierig und auch von diesem in-between Dings ausgehend, zu schlecht für die AWM, zu gut für die BWM, hätten mehr Camps, bessere Vorbereitungsspiele, so wie Roger Bader das jetzt auch versucht zu leben, dass man konsequent gegen A-Nationen testet und sich auch bei großen Turnieren versucht, eine Einladung zu holen. Wäre sowas, was jetzt versucht wird vorzuleben, damals auch ein Schlüssel gewesen, um konsequenter A-Niveau zu spielen? Oder wo hättest du den Hebel angesetzt? Machen wir es so.
Also mir persönlich ist es nicht aufgefallen, dass das dort so negativ war oder die Organisation nicht gepasst hat. Ganz im Gegenteil. Also ich bin immer gern zum Nationalteam gegangen und ich persönlich hätte da jetzt keine Kritikpunkte gefunden. Mehr Camps ist halt so eine Sache. Ja, du kannst natürlich das Camp vor der WM länger machen. Das bringt aber in dem Sinn nicht so viel, weil deine Spieler, die bei der WM dabei sind, die spielen ja Playoffs. Das heißt, wenn du 2 Wochen früher anfängst, das Camp, dann sind ja Spieler dabei, die wahrscheinlich nicht bei der WM dabei sein werden. Und von dem her bringt da nicht so viel die Spieler gegen Top-Nationen. Das ist natürlich schon ein Schlüssel für die Zukunft da, dass du auf diesem Niveau spielen kannst, dass du dir an dieses Niveau gewöhnst. Weil natürlich kann man sagen, ja, aber ich habe es ja letztes Jahr schon gegen dich gespielt, aber du spielst da ganze Saison in der österreichischen Liga oder in der internationalen Liga und dann ist das fast wie eine andere Sportart, wenn du ins Nationalteam kommst und gegen Top-Nationen spielst. Also das hilft uns natürlich schon. Früher war aber trotzdem, ob es jetzt wirklich so einen Unterschied ausgemacht hätte, kann ich jetzt schwer sagen, weil es ist ja nicht darum gegangen, wie wir gegen Russland und gegen Tschechien spielen, ja. Sondern da können wir uns Selbstvertrauen holen, wir können dagegen halten. Aber das Entscheidende sind ja die Spiele gegen, wie soll ich sagen, gegen die Teams, die vergleichbar mit uns waren. Das heißt, wenn du gegen Top-Nationen spielst, in diesem Spiel bringt dir das eigentlich nicht so viel, weil gegen Top-Nationen spielst du viel Eishockey ohne Scheibe. Da geht es um Vorcheck, da geht es um Backcheck, da geht es um Schüsse blockieren, da geht es um Defensivpositionen. Und in einem Spiel gegen Slowenien, Ungarn, da geht es vor allem auch darum, was machen wir mit der Scheibe? Also es ist ein total unterschiedliches Spiel, ein anderes Spiel. Ob der Rest noch so viel gebracht hätte, ist schwer zu sagen. Aber ja, für uns, wie vorher schon gesagt habe, es war enttäuschend. Kritik habe am Verband oder an der Organisation, wäre mir halt persönlich jetzt nie so aufgefallen, weil ihr einfach nur ein Ziel gehabt, und zwar mein Vaterland zu präsentieren. Und ob es das Hotel jetzt einmal schöner gewesen ist oder nicht, ob das Camp zu lang war oder zu kurz, das war mir dort eigentlich egal als Spieler.
Wir sind bei der A-Weltmeisterschaft in Österreich 2005 stehen geblieben. Es ging erstmals auch in deiner Nationalteamkarriere in die B-Gruppe. Es gab einen Wechsel auf der Kommandobrücke, nämlich wurde Herbert Pöck abgelöst von Jim Boni. Du hattest den Vorteil, dass er gerade erst dein Meistertrainer in Wien war. Und auf einmal, als du dann schon in Villach warst, trotzdem dein Nationalteamtrainer. Inwieweit war es von Vorteil, einen Clubcoach, der dich nach einer Saison de facto in- und auswendig natürlich kannte, dann auf einmal auch als Nationalteamtrainer zu haben?
Ich würde nicht unbedingt sagen, ein Vorteil. Ich habe ja eine komplett andere Rolle gehabt. Also in Wien zum Beispiel beim Jimmy, wo ich in der ersten Linie gespielt, im Nationalteam war ich Viertellinie-Spieler mit großem Fokus auf das Unterzahlspiel. Also von dem her war es jetzt nicht so ein großer Vorteil. Es war fein, dass ich ihn gekonnt habe, wie er gewusst, wie er trainieren wird, wie er coachen wird, wie er motivieren wird. Das war natürlich ein Vorteil, aber ich finde, dass wir im Nationalteam sehr viele gute Coaches gehabt haben, auch davor schon mit dem Herbert Böck und vor allem mit dem Lars Bergström, der war der Assistant Coach, mit dem Jorma Sitterin zusammen. Dann mit dem Jimmy und mit dem Tricky Nashheim als Assistant Coach und später, also von dem her, von den Coaches her, habe ich auch Glück gehabt und war eigentlich sehr, sehr happy mit den Coaches, die wir gehabt haben.
Du hast in einem vorhergehenden Teil schon mal angesprochen, dass im Nationalteam klar war, dass du in der vierten Linie spielen wirst. Wann hatte sich das manifestiert oder anders gefragt, warum war dir nie eine Dauerrolle in der Scoring-Line vergönnt, wo du in der Liga ja dutzendfach bewiesen hattest, dass du sehr wohl in Scoring-Lines funktionierst und diese auch anführen kannst?
Ja, das schon, aber diese Referenz haben ja die anderen Spieler auch mitgebracht, muss man sagen. Also ich habe ganz wenige Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wäre eigentlich an der Zeit, dass ich vorkomme, weil ich bin besser wie der Spieler. Das habe ich so gut wie nie gehabt, weil einfach sehr viel Qualität im Nationalteam war. Und für die ersten zwei Linien, das sind 6 Stürmer. Und da haben wir einfach extrem viel Qualität gehabt. Die ersten 3 Plätze waren einmal schon, wie gesagt, über Jahre hinweg besetzt mit dem Jahrgang 83, wo man Koch, Welser und Setzinger, die absolut überragende Eisgespieler waren und zum Teil immer noch sind. Und da sind einmal schon 3 Plätze weg. Dann hast du 3 Plätze noch mit absoluten Führungsspielern. Du hast dann Matthias Stratnik oder viele andere. Da kommst du nicht vorbei. Und von dem her habe ich mich selber gut einschätzen können. Und das war überhaupt keine unfaire Entscheidung mir gegenüber, auch wenn ich mal in der Liga eine gute Saison gehabt habe, sondern ich glaube, dass das gute Entscheidungen waren und dass ich dort schon hingepasst habe vom Talent, von der Qualität, die ich gehabt habe.
Es ist wieder mal Zeit für ein kleines Quiz und wahrscheinlich hast du mich mittlerweile für diese ganzen Erinnerungsfragen und Einordnungen und auch zeitlichen Abrisse, aber zumindest einmal kann ich nicht versprechen, möchte es noch versuchen, nämlich kannst du dich an dein allererstes Tor auf Weltmeisterschaftsniveau erinnern, AWM und oder BWM?
Allererstes Tor bei der WM. Vielleicht eh das beim Jim Boni bei der BWM vielleicht, weil ich glaube nicht, dass er ein Tor geschossen hat bei der AWM in Österreich. Ich glaube schon, dass das gegen Litauen war. Ich glaube sogar das spielentscheidende 6:0, glaube ich.
Es war fast Litauen, die Unibet-Statistik sagt natürlich auch hier völlig richtig Kroatien, aber es war tatsächlich in Tallinn dein allererstes Tor bei der Weltmeisterschaft, bei einer B-Pool-Teilnahme, die direkt dann wieder nach oben führt, das Ganze dann in Moskau und mittlerweile zu Recht verpönt und auch von allen internationalen Turnieren zu Recht ausgeschlossen, Russland, aber wie war das damals? In eines der Eishockey-Mutterländer zu kommen, zu wissen, du spielst in diesem so Eishockey-verrückten Land, wo es wahrscheinlich von der Lebenswelt und der Umwelt doch noch ein klein wenig anders ist, als Prag, das um die Ecke war. als Österreich zu Hause als Tallinn. Unter diesen vier genannten ist Moskau, Russland sicher das Exotischste. Wie ist es dir damals gegangen, zu dieser WM zu reisen?
Ja, es war schon allgemein ein bisschen eine Challenge, weil man, die Eishalle war, glaube ich, fast eineinhalb Stunden entfernt von der Halle, vom Hotel. Der Weg war zwar nicht so weit, aber ich glaube, das hat eine achtspurige Straße Richtung Halle geführt. Und es hat immer ewig lang gedauert, bis wir dort waren. Das war eine Erinnerung. Das nächste war, wir sind in so einen riesen Komplex gekommen mit, was sind wie viel Zimmer und das erste, was man da gesehen hat, war im ersten Stock war gleich mal ein Casino. Das zweite war, es war ein Gogo-Lokal im Keller unten. Das dritte war, glaube ich, war Thomas nochmal irgendwas, wo du einfach gedacht hast, das gibt's ja nicht. Jetzt kommen, hat man die AWM, man soll sich auf Eishockey konzentrieren und dort hat's klimmelt von Touristen und die Spieler sind auch oft und manche Coaches auch im Casino versessen und bis zu später Stunde. Also das war nicht wirklich professionell. Es hat dort auch zwei Teams gegeben, die am zweiten Tag gleich gesagt haben, okay, das Essen geht gar nicht. Das Hotel, Wahnsinn, das hat nichts mit Profisport zu tun. Die sind sofort ausgezogen. Ich glaube, das waren die Amerikaner und die Schweizer. Die haben, glaube ich, nicht einmal eine Nacht maximal drin geschlafen und haben sich gesagt, das war's, wir gehen auch in das Hotel. Von dem her, das ist natürlich, hat man sich ja auch WM anders vorgestellt. Trotzdem war natürlich Russland und Eishockey, das gehört halt zusammen und das hat schon einen ganz anderen Stellenwert und von dem her war schon ziemlich cool, was für mich halt schade ist oder schade war. Ich habe in meiner Freizeit habe ich extrem viel Zeit in der Halle verbracht. Ich wollte andere Teams sehen, wie sie trainieren, wie sie spielen und das war dort schon sehr, sehr schwierig in Moskau. Von dem her, das hat immer ein bisschen gedauert, bis man dort war. Das habe ich dort nicht so miterleben dürfen. Aber trotzdem war auch das natürlich, die Stadt Moskau ist schon für mich was Besonderes gewesen und allgemein die Erfahrungen, die wir mit dem Nationalteam machen durften, da geht es ja nicht nur um die Weltmeisterschaften, sondern wie viele Länder wir bereist sind, was für schöne Städte wir erleben durften. Es ist dann schon was Besonderes, wo man sehr gern zurückschaut.
Wir werden in dieser Episode, in der letzten Episode deiner großen Karriere-Rückschau sicher noch thematisch und auch zeitlich ein klein wenig hin und her springen, versucht das Ganze ja einigermaßen chronologisch aufzuarbeiten. Aber gerade wenn du ansprichst, so bei Trainings zu sehen, wenn du ansprichst, andere Mannschaften zu sehen, was ist so ein Moment, der dir in den Sinn kommt, wo du denkst, boah, diesem Spieler durfte ich mal auf die Kelle schauen oder wow, diese Mannschaft habe ich einmal beim Training beobachtet oder aber dieser Zweikampf gegen Superstar XY, der wird mich bis ins Grab begleiten.
Ich glaube, das ist ständig passiert, weil natürlich bei jeder A-Weltmeisterschaft sind absolute Topstars, die dort aufgetreten sind und du kommst ja wirklich sehr oft in Berührung, auch im Speisesaal, ja. Du hast den gleichen Speisesaal, du hast das gleiche Salatbuffet. So wie ich vorher schon gesagt habe, du gehst in Fitnessraum und dort sitzt ein schwedischer NHL-Superstar, ein kanadischer, amerikanischer, ein russischer und du bist einfach, da ist der kleine Mäcki aus Lustenau und der sitzt dazwischen drinnen. Also das war für mich immer schon ganz was Besonderes und das sind so Erinnerungen, die, ja, bin ich extrem glücklich drüber, dass ich auch diesen Weg gegangen bin. Der war nicht immer einfach, aber das Ganze habe ich mir schon auch sehr, sehr hart erarbeitet, schon in frühen Jahren. Und das war dann auch wirklich ein bisschen das Payback für die ganze harte Arbeit, die ich geleistet habe, dass ich wirklich ja neben solchen Superstars trainieren oder auch gegen sie zu spielen, war was Cooles.
So einfach lasse dich jetzt natürlich nicht davon. Irgendeinen Namen musst du nennen, auch einfach um das mal einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer zu Hause. Wer dir da so vor der Nase herumgelaufen ist? Gab es irgendjemanden, bei dem du gedacht hast, puh, das ist tatsächlich Danny Heatley, das ist tatsächlich Daniel Sedin, das ist tatsächlich Patrice Bergeron, das ist Names.
Ja, ich komme an eine Situation gut erinnern. Das war bei der Heim-WM, weil das auf der Titelseite war, das Bild, und wir haben gegen die Tschechen gespielt, und ich war im Zweikampf mit dem Jaromir Jagr, beziehungsweise er war hinter mir und hat mich gekackelt. Und das hat natürlich dort auf dem Bild so ausgeschaut, also wer mir die ganze Zeit nachläuft, das war natürlich überhaupt nicht der Fall. An das habe ich mich natürlich erinnern können. Interessant war auch schon bei der BWM, der Jim Boni hat meine Qualitäten gekonnt, dass ich halt auch dem Trash-Talk nicht abgeneigt bin. Und dort war bei Polen, glaube ich, der Tschaikowski, und der war wirklich ein NHL-Superstar. Und der hat es dann überhaupt nicht mehr gerappelt, dass der kleine Österreicher so mault und eigentlich so aktiv ist im Trash-Talk. Und der hat komplett die Nerven weggeschmissen. Und ich weiß nur, weil ich durchgesessen bin, und der Boni hat mir nur auf die Schulter geklopft und gesagt, genau deswegen bist du da. Und den habe ich wirklich komplett vom Spiel weggebracht. Für mich natürlich unvorstellbar, weil der ist absoluter Superstar. Wieso soll sich der überhaupt um einen Markus Bendtner kümmern? Aber das war einfach too much. Und ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, aber das ist halt schlimm, wenn ein Viertlinienspieler, der nur in Unterzahl zum Einsatz kommt, zum NHL Superstar, dann auch sagt der, who the fuck are you? Und er denkt sich so, was, who the fuck are you? Was heißt denn das? Du bist ja niemand. Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Aber so habe ich einfach die Leute manchmal von ihrem System rausgebracht, und das war natürlich schon cool. Ganz interessant, muss ich auch noch sagen, bei der Heim-WM in Österreich, bei der A-WM haben wir gegen Weißrussland gespielt, und dort war einfach, haben alle schon Carbon-Schläger gehabt, Easton und was auch immer. Da hat es einfach bei Weißrussland einen Spieler gegeben, der hat immer noch mit einem Holzschläger gespielt, und das war eigentlich ja fast unvorstellbar. Und beim Aufwärmen haben schon ein paar Spieler gesagt, der schaut ja den an, also der kann wahrscheinlich gar nichts. Und das war der Garbowski und hat dann noch 4 Tore gegen uns geschossen. 5-0 haben sie gewonnen. Also das war schon eine interessante Geschichte, weil er war noch ganz jung und den haben wir noch nicht gekannt. Und dann, wie gesagt, blöd reden können wir ja gut wie Österreicher. Und ja, am Schluss hat er gelacht, nicht mehr wir.
Bei der WM in Moskau ging es in jedem Fall wieder eine Leistungsstufe weiter runter. Es gab wieder einen neuen Trainer nach Jim Boni, hat Lars Bergström übernommen. Jemand, der dich auf Club-Ebene kannte, aber eben nur als Gegenspieler und nicht als jemand, den er selber trainiert hat. Wie war es da für dich mit dem Aufdrängen? Du hast eh gesagt, du hast jedes Camp so als Elimination Camp gesehen und einfach nur gehofft, dabei zu bleiben. Aber wie versucht man sich auch zu präsentieren, wenn es wieder eine neue Ägide gibt? Und klar, Assistant davor auch schon gewesen, aber trotzdem, wie versucht man sich zu inszenieren, zu präsentieren, wenn es dann der neue Chef ist?
Ich meine, der Lars war auch unter Herbert Böck als Assistant Coach schon sehr aktiv im Coaching. Ja, also er hat dort schon sehr viel Verantwortung übernommen. Er hat sehr viele Trainings hat er gemacht. Er hat sich zu 100% um den taktischen Bereich gekümmert. Von dem her, er hat schon eine sehr große Rolle gehabt als Assistant Coach im Team von Herbert Böck. Ich war sehr froh, weil mir Coaches, die eine klare Struktur gehabt haben, die uns sehr detailliert auf den Gegner zum Beispiel eingestellt haben, über Wiederlösen und so. Solche Coaches haben mir sehr getaugt und haben mir extrem weitergeholfen, weil diese Vorbereitung ich gebraucht habe, ja, weil ich einfach gegen Spieler agiere, die 10 Zentimeter größer sind, die sind schwerer, die sind schneller. Also muss ich im mentalen Bereich irgendeinen Weg finden, wie ich den stoppen kann. Ja, körperlich schaffe ich es nicht. Jetzt muss ich das vielleicht über die Vorbereitung machen. Und dort habe ich natürlich sehr viel vom Lars Bergström gelernt. Er ist bei mir sehr, sehr hart gewesen. Er hat dort einige Spieler gehabt, die ist er richtig angegangen, ist das falsche Wort, aber die hat er richtig gepusht. Also die haben wirklich mental stark sein müssen. Er hat aber gewusst, was für Spieler mental stark sind und was für Spieler das aushalten. Ich war einer von denen, also mir hat er schon gepusht, und ich komme nur, glaube, das war bei der Schweiz WM, hat er nur eine kurze Ansprache gehalten, weil er, glaube, da ist eh halt darum gegangen, dass man mit mehr Herz spielen und mit mehr Leidenschaft, und irgendwie hat er dann auch in seinem Grand und hat dann auch auf mich gezeigt und hat gesagt, ich kann natürlich nicht mit seinem Schwedisch-Deutschen, kann ich nicht 100% nachmachen, aber er hat gesagt, was schaut es denn Bentner an? Der kann nicht auslaufen. Der kann nicht schießen. Der ist klein. Der hat kein Gewicht. Der hat keine Muskeln. Ja, aber der spielt super da draußen. der kann gar nichts, aber spielt super da draußen. Und das war dann schon, vor der ganzen Mannschaft war das natürlich der Running Gag. Ich bin durchgesessen und ich habe mir gedacht, irgendwas Positives hätte er schon sagen können, aber er hat einfach erst komplett rübergefahren. Er hat gesagt, ja, aber er hat Herz und er spielt mit Leidenschaft und deswegen ist er wichtig für uns. Und das war schon sehr, sehr interessant, wenn man doch eigentlich niedergemacht wird, schlussendlich aber trotzdem irgendwie einen positiven Ausgang.
Es wird sie natürliche Follow-up-Frage gewesen, welche Buttons hat er bei dir betätigen müssen, welche Knöpfe hat er drücken müssen, um dich bis in die wahrscheinlich damals auch schon nicht mehr vorhandenen Haarspitzen zu motivieren. Und in dem Fall hast du die Antwort eh schon gegeben.
Ja, das und er hat da keine Ruhe gegeben. Also er wollte aus jedem Spieler, also bei jedem Training einfach nur 1% mehr auszuholen. Und er wollte noch ein bisschen besser machen. Und da hat er natürlich extrem gepusht. Also da hat es keine Trainings gegeben, wo man vielleicht jetzt einmal sagt, okay, zwischen zwei Spielen jetzt ein bisschen so auslockern oder ein regeneratives Training, sondern bei ihm hat es nur 100% gegeben. Und er war sehr laut auf dem Eis. Und ja, deswegen, mir hat es gefallen. Und er hat mich sicher extrem weitergebracht als Eisspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für mich super. Ich kann mich natürlich noch an eine Geschichte erinnern, wo wir, jetzt sind wir noch Frankreich gefahren und wir sind, glaube ich, 12 Stunden im Bus gesessen und dann um 9 am Abend sind wir angekommen und dann wollte er unbedingt noch ein Training haben und am nächsten Tag haben wir gespielt, war ein schlechtes Spiel, haben wir verloren und dann am Tag drauf ist er zu mir gekommen, so vor dem Meeting, ich war ein bisschen früher dort, hat er gesagt, ah und Beinte und passt alles, okay, ja, noch nicht so schlecht gespielt und was glaubst du, wieso haben wir verloren, gibt es irgendwelche Gründe und es war ganz angenehm und so habe ich eigentlich nicht gekonnt. Und ich habe halt noch geantwortet, ja, also die 12 Stunden im Bus, das war schon zart, das war ein kleiner Bus und so, aber ja, ist so. Und er so, ah, okay, ja, Bus, ja, das ist schon nicht so schwierig, nicht so einfach, ja. Und dann haben wir ein Meeting gehabt. Dann hat er umgeschrien und gesagt, und diese scheiß Ausreden will ich sowieso nie wieder hören, wenn ich das her lange im Bus gesessen. Also er hat mich komplett aufgemacht. Ja, er war so angenehm im ersten Gespräch und vor der Mannschaft hat er mich dann auch komplett aufgemacht. Also dort hast du auch immer gewusst, okay, du musst bereit sein und vorbereitet sein, wenn der Lars kommt.
Großartig. Ich möchte diese beiden, auch Bergström-Turniere, ein klein wenig zusammenspannen. Auch weil es für dich beim ersten Turnier unter ihm, bei der ersten Weltmeisterschaft, zum 5. Mal in Serie Saisonnachschlag in Form von Weltmeisterschafts-Eishockey gab und dann im Jahr darauf, als man den Aufstieg nach einer makellosen Performance bei der Heim-Weltmeisterschaft in der Division 1A, damals in Innsbruck, auch wieder geschafft hatte, geht's nach Zürich beziehungsweise in die Schweiz zur damaligen AWM. Wir befinden uns mittlerweile im Mai des Jahres 2009 und auch da sind wieder so viele Höhen und Tiefen mit dabei, weil man vor allem auch 2009 passable WM gespielt hatte und in der Abstiegsrunde dann letztlich absteigen musste, weil Deutschland als Ausrichter der nächsten WM nicht absteigen konnte. Unfassbar bitter. Und wir kommen wahrscheinlich noch nur zu einer bittereren Pille, aber wie war das damals nach dem Glücksgefühl des Aufstiegs im Vorjahr dann so brutal in die B-Gruppe ein Jahr später wieder runtergedrückt zu werden?
Ja, schwierig zum Akzeptieren. Natürlich haben wir es akzeptieren müssen, aber wir haben uns das schon ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube schon, dass wir gut vorbereitet waren. Dafür hat der Lars Bergström gesorgt. Vor allem waren wir physisch dann schon auch viel besser in Shape. Die Fitness war schon auf einem viel höheren Niveau durch den Lars Bergström, weil der einfach sehr, sehr hart und sehr, sehr modern schon trainiert hat. Also dort waren wir eigentlich bereit und war natürlich schade, dass es noch wieder runtergeht. Natürlich ist im Hinterkopf irgendwann einmal, wenn du 2-3 Mal auf und ab steigst, dass es natürlich wieder passieren kann. Aber ich glaube, wir hätten eigentlich die richtigen Spielertypen gehabt. Ich kann mich aber nicht mehr genau an die entscheidenden Spiele mir erinnern, was jetzt da gefehlt hat, was wir da falsch gemacht haben. So genau kann ich mich an das eigentlich nicht erinnern.
Und das Einzige, was in der Abstiegsrunde falsch gemacht worden ist, war das letzte Spiel gegen Dänemark, wo man mit 2-0 nach 2 Minuten und 30 in Führung gelegen ist, um dann letztlich sich mit 5-2 dann noch die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und das war dann um es martialisch auszudrücken, der Todesstoß, der dann erfolgt ist. Deutschland konnte nicht absteigen, Österreich ist runtergegangen und einmal mehr gab es einen Teamchefwechsel und wieder dann einen Teamchef, den du aus dem Club Eishockey auch kanntest, Bill Gilligan. Ist das so ganz generell auf Nationalteamebene gut, alle paar Jahre einen neuen Coach zu haben oder wünscht man sich da dann irgendwann aus Spielersicht auch mehr Kontinuität? Hätte es überhaupt jemanden gegeben, der das hätte so viele Jahre machen können?
Ich glaube, der Lars Bergström wäre schon ein Typ gewesen, der über lange Jahre als Coach hätte bleiben können, der sicherlich auch Gesamtkonzepte für ganz Österreich schreiben hätte können. Der war einfach ein Eishockey-Professor, der hat auch in Klagenfurt speziell junge Spieler raufgebracht, ihnen Vertrauen geben, ihnen auch ein bisschen eine neue Spielidee reingebracht ins Spiel. Er war im taktischen Bereich schon sehr, sehr modern. Natürlich in Schweden hat er das gelernt und das haben wir, so wie es er gecoacht hat, haben wir das eigentlich nicht gekannt. Und er hat jetzt schon extrem viel Struktur in unser Spiel reingebracht. Und er wäre jetzt, glaube ich, schon ein Typ gewesen, der über lange Zeit Head Coach hätte bleiben können und der uns nicht nur fürs Nationalteam, sondern allgemein für Eishockey Österreich hätte uns sicher auch weiterhelfen können.
Eine Sache noch zur Ägide Lars Bergström, die bei seinem letzten Turnier auch aufgefallen ist und auch in der Unibet-Statistik so manifestiert worden ist. Du hast dort nämlich bei der WM in der Schweiz nur 3 von 6 Spielen absolviert. War das schon healthy Scratch-Tum? War das mit Blessuren? Was war da die Erklärung dafür?
Na, es war healthy scratch. Also ich bin die ersten 3 Spiele auf der Tribüne gesessen. Du musst einen Kader umgeben für die, ich glaube, jetzt haben wir noch so eine Gruppenphase gehabt. Du hast den Kader umgeben und du hast aber zusätzlich 2 oder 3 Extraspieler mitnehmen dürfen. Und die ersten 3 Spiele war ich dann auch auf der Tribüne. Es hat sich noch, glaube ich, der Michi Raffel verletzt. Und dann bin ich ins Line-Up erst reingekommen.
Wie geht's oder ging's dir mit dieser Rolle? Auch mit diesem Status zuvor alle Spiele de facto immer absolviert zu haben bei Weltmeisterschaften und auf einmal irgendwo zwischen den Welten zu sein. Du bist eigentlich fit, aber musst auf der Tribüne zusehen, würdest natürlich extrem gern spielen, darfst es aber temporär nicht.
Ich weiß nicht, wer zu dem Zeitpunkt meine Konkurrenten waren, aber also, wenn ich so zurückdenke, ich glaube nicht, dass das, natürlich will man spielen und man ist enttäuscht, das ist schon klar. Aber es war jetzt keine Situation, wo ich sage, es war eine unfaire Entscheidung oder ich habe die Entscheidung überhaupt nicht verstanden. Ganz im Gegenteil, mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo ich sage, okay, ich hätte statt dem spielen müssen, weil ich auch die Erfahrung mitgebracht habe. Ich glaube, es waren einfach sehr viele gute Spieler im Nationalteam und da geht es gar nicht vielleicht darum, ob einer besser oder schlechter ist, sondern den Spielertyp brauche ich jetzt gerade mehr wie mit dem Bein Markus vielleicht. Ja. Und von dem her, mein Hauptgedanke war dort eher, und weil es schon eine neue Situation war, nicht, dass ich nicht spiele, sondern wie gehe ich mit der Situation körperlich um. Die anderen haben Spiele, die bestreiten Spiele, die haben die Intensität, die haben die körperlichen Belastungen und ich trainiere nur. Dort habe ich eigentlich meinen Fokus hingelegt, okay, im Office-Bereich, was kann ich machen, dass ich nicht zu viel verliere, weil du natürlich die Game-Shape verlierst, das kannst du natürlich im Fitnessstudio oder beim Eistraining nie zu 100% aufholen. Aber ich wollte mich trotzdem so vorbereiten, dass falls noch der Call kommt, dass ich mich umziehen darf, dass ich noch trotzdem im fitnesstechnischen Bereich trotzdem auf einem hohen Niveau bin. Also ich habe mich bewusst dann extrem auf das konzentriert. Und dort hilft natürlich auch an Robert Lukas nicht. Der hat das auch schon einmal miterlebt und der hat mir noch die Tipps gegeben, was in so einer Situation zum Tun ist. Und vor allem, dass es dann auch in der Situation geht es vor allem auch darum, dass du dich auf Sachen konzentrierst, die du kontrollieren kannst. Und ich kann den Coach seine Entscheidung nicht kontrollieren und auch nicht beeinflussen, sondern ich kann beeinflussen oder kontrollieren, wie ich mich jetzt vorbereite, falls irgendwas passiert, falls sich jemand verletzt, falls der Trainer mich einberuft. Und das hat mir nicht gut getan. Ich habe mich gut vorbereitet und ich habe mich dann auch gut gefühlt in den Spielen. Also von dem her war ich eigentlich, was die Vorbereitung anbelangt, eigentlich schon zufrieden.
Wir haben schon sehr ausführlich über deine Nationalteam-Karriere gesprochen, aber es fehlen noch 2 wichtige Kapitel bei Markus Peintner, der Österreicher. Markus Peintner derjenige, der Österreich zu Olympia 2014 schießt, und Markus Peintner, derjenige, der mittlerweile auch höchst erfolgreich als Assistant Coach im ÖEHV-Nationalteam unterwegs ist. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann gibt's diese Low-Highlights. Wir werden es rausfinden. Kurze Pause bei Unibet Hockey O'Clock und dann der finale Akt von Markus Peintners großer Karriere.
Unibet Hockey O'Clock.
Nachdem es bis jetzt in den letzten zwei Wochen satte 9 Stunden Markus Peintner auf die Ohren gegeben hat, soll es zum Abschluss noch einmal um euch gehen. Denn Markus Peintner stellt ein von ihm getragenes und von ihm signiertes Trikot der österreichischen Nationalmannschaft zur Verfügung. Und dieses wird hier verlost. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du lediglich 2 Dinge tun. Abonniere Unibet Hockey O'Clock in der Podcast-App deines Vertrauens und schick mir ein Foto oder einen Screenshot von der App, bei der du Unibet Hockey O'Clock abonniert hast. Das Ganze an unibethockeyoclock@gmail.com oder per Direct Message an @MartinPfanner auf Twitter oder Instagram. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Januar 2023. Rechtswege sind wie immer ausgeschlossen. Viel Erfolg beim Mitmachen.
Unibet Hockey O'Clock.
Zurück bei Unibet Hockey O'Clock, zurück mit Markus Peintner, zurück bei Teil 6 der Karriererückschau. Wir sprechen heute über Markus Peintner, den Österreicher. Eine Karriere fürs Nationalteam, eine Karriere im Nationalteam. Und wir sind stehen geblieben, Markus, bei den beiden Turnieren unter Bill Gilligans Ägide, auch da wieder altbekanntes Muster. Es ging runter, es geht postwendend wieder rauf. Das Ganze auch schon im wahrscheinlich frühen Herbst deiner Karriere. Du hast auch die Graz-Zeit für all diejenigen, die vielleicht bei Teil 4 nicht reingehört haben, auch schon als eine bezeichnet, wo du dann langsam aber sicher gemerkt hast, vielleicht reicht es nicht mehr ganz so für die ersten beiden Linien, für die Scoring Lines. Du musstest dann auch schon adjustieren, um in bestimmten Bereichen mithalten zu können oder härter arbeiten als andere. Wie war das im Nationalteam zu dieser Zeit?
Ja, ähnlich. Also ich habe meine klare Rolle gehabt im Nationalteam und die Trainer haben zwar gewechselt, aber meine Rolle ist eigentlich immer die gleiche geblieben und das hat aber für mich gepasst. Mir hat der Bill Gilligan als Trainer und als Mensch schon sehr gut gefallen. Es war ein richtiger Sir, mit dem wir sehr schnell Erfolg gehabt haben. Ja, ich bin vom Verein gekannt und habe natürlich gewusst, wie er tickt, wie er trainiert. Und es war natürlich bis zu einem gewissen Grad schon ein Vorteil für mich.
Dir war es zweimal vergönnt, mit einem Meistertitel dann auch direkt zum Nationalteam zu kommen, wo entsprechend der Übergang natürlich deutlich kürzer ist, diese Cool-Down-Phase auch nicht passiert. Was sind die Unterschiede? Was ist vielleicht auch der große Unterschied, als Meister zum Nationalteam zu kommen, wohingegen man vielleicht vorher als jemand in den Playoffs schon viel mehr Zeit hatte, sich darauf einzustellen, auf das Nationalspieler-Dasein? Wie ist es da dir immer gegangen?
Also mit dem Meistertitel ist auf jeden Fall sicher so, dass man mit weniger Schlaf zum Nationalteam kommt. Das hat nicht wirklich geholfen. Das wird natürlich gefeiert und das gehört auch so. Aber das waren, ich kann mich noch erinnern, die ersten 2-3 Tage im Nationalteam waren immer extrem schlimm. Also der Tournament-Meistertitel hat man natürlich gefeiert, wie es sich gehört, weil es eine harte Arbeit und ein langer Prozess war. Aber beim Nationalteam war es noch schon extrem schwierig, in den ersten 2-3 Trainingssessions danach auf dem Top-Niveau zu trainieren. Aber das hat man dann auch recht schnell ausgeschwitzt und dann hat das wieder gepasst. Bei mir war es eigentlich immer gleich, ob ich jetzt Meister geworden bin, ob ich früher ausgeschieden bin. Ich habe mich eigentlich immer wieder gefreut, in einem Team zu spielen, wo nur aus Österreichern besteht. Das ist schon was Einzigartiges. Mit der Zeit ist es noch immer schlimmer geworden. Es sind immer mehr Ausländer in den Teams gewesen. Und dann war es umso schöner, ins Nationalteam zu kommen. Es sind ja viele Spieler, die kennt man ja seitdem man 11, 12, 13 Jahre alt ist. Und deswegen war es für mich dort schon immer was Besonderes. Und man freut sich dann auch richtig wieder, die Jungs zu sehen, weil man das einfach in der heimischen Liga nicht hat, dass es extrem viel Österreicher in einem Team gibt.
Wirst du die Ära Teamchef Bill Gilligan miterlebt? Diese beiden Turniere, die dir unter ihm vergönnt waren, das war die BPOL-Weltmeisterschaft 2009, 2010 in Tilburg und das war die AWM in Bratislava.
Ja, an Tilburg kann ich mich noch gut erinnern, weil ich begonnen habe in der vierten Linie, so wie immer. Und nachdem es dann auch gewisse Verletzungen gegeben hat, bin ich dann in die erste Linie oder zweite Linie aufgerückt mit dem Roli Kaspitz und mit dem Michi Raffl zusammengespielt im entscheidenden Spiel. Ich glaube, das war gegen die Ukraine, wo unsere Linie noch beide Tore gemacht hat. Also an das denke ich schon sehr gern zurück, weil ich einmal da eine größere oder vielleicht einfach eine andere Rolle im Team gehabt habe. Deswegen war das ein schönes Event. Natürlich früher war, muss man dazu noch sagen, dass heutzutage spielen ja alle Teams mit vier Linien. Früher war das ja so, dass in der vierten Linie hast du manchmal zwei Shifts gehabt, drei, vier Shifts gehabt, also Spielzeit 2, 3 Minuten im Schnitt und nicht mehr. Und das war dann auch schon eine coole Geschichte, eigentlich, wenn man mal weiter vorne gespielt hat und du hast Powerplayzeit kriegt, Unterzahlzeit. Das hat mich auch schon gefreut und hat mich dann auch bis zu einem gewissen Grad auch stolz gemacht. Und ans zweite Turnier, muss ich sagen, kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube schon, dass ich dort auch healthy scratch war, die ersten 3 Spiele, und erst danach zum Team gerückt bin.
Und das ist völlig richtig und das belegt auch die fast allwissende Unibet-Statistik. Da möchte ich dann später noch versuchen, eine Wissenslücke auch meinerseits aufzuklären. Beim Turnier in der Slowakei warst du die ersten 3 von 6 Spielen tatsächlich Healthy Scratch und hast dann in der Abstiegsrunde alle 3 Spiele absolvieren dürfen, absolvieren müssen. Und weil wir immer wieder auch von nicht nur Identitäten hier an dieser Stelle bei Unibet Hockey O'Clock gesprochen haben, sondern auch von Rollen und dass sich während am Turnier die Rollen, die man in einer Mannschaft braucht, von Gegner zu Gegner, von Spiel zu Spiel tatsächlich ändern können, war das so ein Indiz dafür, verdammt, jetzt geht es um den nackten Überlebenskampf in der Abstiegsrunde. Jetzt brauchen wir den Viertlinien-Grinder namens Markus Pintner.
Na, so eine entscheidende Rolle habe ich im Nationalteam nicht gehabt. Also nicht ganz unwichtig natürlich, aber es war schon so, dass als Viertliniespieler der Markus Pintner jetzt nicht ein Keyplayer war oder entscheidende Akzente gesetzt hat in einem Spiel, sondern also, ja, meistens war ich fürs Unterzahlspiel da oder dass ich vielleicht ein bisschen was Physisches reinbringe. Aber ich glaube, für die entscheidenden Sachen waren schon die ersten Teillinien zuständig und muss man sagen, wahrscheinlich ob jetzt der Markus Bentner gespielt hätte dort oder ein anderer Spieler, hätte wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied ausgemacht.
Was in jedem Fall auffällig war, du hast fast eine ganze Dekade durchgehend Weltmeisterschaft gespielt. Nach jeder Saison immer brav zum Team gekommen. Auch das kann man nicht über alle sagen. Nach der Saison 11-12, die für dich eine schwierige war, das ist auch in Teil 3 unserer Karriererückschau thematisiert worden. Die Saison in Villach, damals unter Mike Stewart, geht mit der großen Enttäuschung und den verpassten Playoffs zu Ende. Und für dich gibt es nach dieser fast kompletten angesprochenen Dekade zum ersten Mal keine Weltmeisterschaft. Warum?
Gute Frage. Mit mir hat eigentlich nie jemand geredet. Meistens sind die Kader über, was ich gar nicht, auf Social Media war oder ob das direkt an die Presse weitergegangen ist. Aber mit mir hat dort eigentlich nie jemand geredet, wieso ich nicht dabei bin oder wieso sie sich für andere entschieden haben, sondern das ist einfach der Kader ausgeschickt worden. Mein Name war nicht dabei und viel mehr Kommunikation hat es dort eigentlich vom Verband bzw. vom Coach gar nicht gegeben.
Wie ging es da damals zu wissen, es ist Ende April, es ist Anfang Mai und ich bin nicht beim Team?
Ja, das war schon eigenartig, weil der Sommer dann extrem lange ist, ja. Man braucht die Zeit, um sich physisch auf die lange Saison vorzubereiten. Aber für mich war das schon ungewöhnlich, weil ich einfach nicht 2 Monate gehabt habe, sondern dort in Villach war überhaupt so. Ich glaube, dass man am 10. oder 12. Februar war die Saison vorbei und die neue Saison hat im August angefangen. Also das war schrecklich. Das hat man eigentlich, der Großteil vom Jahr hat man im Fitnessstudio verbracht und nicht auf dem Eis. Das war schon schwierig und sehr langwierig und eine neue Situation. Das war nicht ganz einfach, aber hat halt einfach dort so sein sollen und man hat ja da trotzdem einen Weg finden müssen, dass man die Sommerzeit gut überbrückt. Man hat schon vom Training her das ein bisschen umgestellt, weil man natürlich nicht 5-6 Monate durchgehend mit der gleichen Intensität trainieren kann, sondern man hat immer wieder gewisse Pausen eingelegt. Aber es war schon etwas Neues und das natürlich, dass ich nicht beim Nationalteam dabei war, das war schon eine große Enttäuschung für mich. Gar nicht so sehr, dass man mich nicht angerufen hat, weil ich war, seitdem ich 12 Jahre alt war, im Nationalteam und jetzt ist man nicht mehr dabei und man hört gar nichts. Das hat mich eigentlich gar nicht so gestört, sondern eher einfach eine große Enttäuschung, dass ich nicht dabei bin, weil das war ja trotzdem mein Team, ja. Weil die Teams, die Vereine haben ja gewechselt und die Mannschaften verpflichten neue Ausländer, neue Spieler. Aber das Nationalteam, der Kern bleibt ja immer der gleiche. Und das war wirklich mein Team, seitdem ich 17, 18 Jahre alt war. Und das war dann nicht angenehm, aber hat halt einfach so zum Profi-Eishockey auch dazu gehört.
Österreich hatte damals bei der BWM in deiner erstmaligen Absenz nach 8 aufeinanderfolgenden Jahren, also da sind wir dann fast bei der vollen Dekade, den Aufstieg auch wieder geschafft. Du nicht mit dabei, du als Zuseher und wahrscheinlich trotzdem auch Fan des Nationalteams. Gab es in diesem Sommer, vielleicht auch während des Turniers, trotzdem Sachen, wo du gesagt hast, okay, das muss jetzt mal von der Bucketlist runter, endlich ist auch mal Zeit dafür, keine Ahnung, dass du deine Audienz beim Papst holst oder wahrscheinlich der Papst eine Audienz bei dir oder eine Südamerika-Reise hinlegst oder dergleichen oder was für dich trotzdem Profi-Business as usual?
Ja, ich glaube, ich habe das einfach so, wie ich es immer gemacht habe, 2 Wochen Pause gemacht und dann hat das Training gestartet. Also das war jetzt nichts Besonderes, dass ich war überhaupt nicht der Typ, der im Sommer viel auf Reisen gegangen ist oder groß in Urlaub gefahren ist. Das habe ich sowieso nicht gemacht, von dem her habe ich dort jetzt nichts Besonderes gemacht oder auch die Bucketlist habe ich nicht abgearbeitet, sondern die Bucketlist habe ich die letzten 10, 15 Jahre dort schon, seitdem ich einen Irokesen gehabt habe, habe ich abgearbeitet, da habe ich jetzt keinen speziellen Sommer gebraucht, wo ich noch zusätzlich irgendwas machen muss.
Trotzdem erstmals nicht mit dabei im Nationalteam, war das vielleicht ein Punkt oder das ist so ein Moment, wo man beginnt nachzudenken über nicht nur die Endlichkeit einer Karriere, sondern auch die Endlichkeit im Nationalteam?
Ja, von der Karriere her habe ich nicht allzu viel Gedanken gemacht, weil meine persönliche Saison in Villach recht relativ okay und gut war. Aber die Gedanken hab ich mir natürlich schon gemacht. Ist es jetzt vorbei? Werde ich nie wieder Nationalteam spielen? Setzen Sie auf andere Spieler? Bin ich nicht mehr gut genug? Dort hinterfragt man sich schon extrem und von dem her war es mental nicht ganz einfach. Also dort Angst ist das falsche Wort, aber man muss sich schon seine Gedanken, okay, jetzt war ich so lange beim Nationalteam, jetzt wird es wahrscheinlich vorbei sein, weil die setzen nicht mehr auf mich. Und da passiert im mentalen Bereich schon was bei einem Menschen und war nicht sehr angenehm. Aber trotzdem ich war schon immer jemand, auch bei dieser WM, wo ich nicht nominiert war, bis zum ersten Spiel habe ich trotzdem noch geglaubt, dass ich den Anruf noch bekomme. Dass ich wirklich, vielleicht weiß man nicht, das wünscht man sich keinem, aber vielleicht verletzt sich einer, vielleicht passiert irgendwas und man braucht einen weiteren Spieler. Also ich habe bis zum ersten Spiel noch daran geglaubt, dass ich den Anruf bekomme. Der ist logischerweise nicht gekommen, aber so habe ich auch danach gedacht, wo ich dort zwar mental schon angeschlagen war, weil ich nicht mitfahren durfte. Auf der anderen Seite ist ja das sehr vielen Spielern passiert. Ja. Also ich war jetzt da jetzt kein Einzelfall und mit dem muss man einfach umgehen können. Aber man macht sich natürlich seine Gedanken. Trotzdem habe ich innerlich schon gehofft und daran geglaubt, dass ich irgendwann schon wieder Nationalteam spielen werde.
Wie hast du das mental aufgearbeitet? Wie hast du versucht, auch aus diesem Tal rauszukommen? War das dann mit der nächsten Nationalteam-Einberufung wieder alles Paletti oder hast du da spezifisch Gesprächspartner gesucht, die diese Erfahrung auch schon durchgemacht hatten, oder hast du als Lonely Wolf einfach versucht, mit dir selbst ins Reine zu kommen? Wie muss man sich das vorstellen?
Man darf jetzt nicht vergessen, ich bin jetzt da in ein tiefes Loch gefallen. Ja, das war einfach eine Enttäuschung.
Aber es war zumindest eine Situation, die du so noch nicht hattest.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich glaube, das, was mir halt wahrscheinlich geholfen hat, ist einfach das tägliche Training dann wieder, ja. Die Routine im Fitnessstudio, zweimal am Tag trainieren, Montag bis Samstag, wieder einen Plan haben, eine Struktur im täglichen Leben. Und dann ist es eigentlich sehr schnell vergangen, dass ich mir da jetzt irgendwelche Gedanken gemacht habe. Also so lange hat es nicht gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und trotzdem geht's in ein neues Jahr in Villach, geht's in ein neues Länderspieljahr und es gibt wieder eine erste Einberufung. Damals unter dem letzten deiner Teamchefs im Nationalteam, unter Manny Viveiros, wie froh warst du, als auf einmal dann tatsächlich wieder die Einberufung da war, als dir klar war, okay, Nationalteamkarriere noch nicht beendet?
Ich tue mir ein bisschen schwer. Ich komme jetzt da vom Jahr her eigentlich nicht so wirklich aus.
2012, 2013.
War das schon das Jahr war das schon die Olympia-Qualifikation? Mit der Olympia-Quali. Okay. Aber das war ja zuerst nicht dabei beim großen Kader eigentlich. Also ich glaube, der Manny hat einberufen. Jetzt muss ich noch nachfragen. Sprechen wir über die Olympia-Quali, die Einberufung?
Na, wir sprechen noch vom Nationalteam. Ja, du hast dort auch laut Univet-Statistik 14 Einsätze absolviert bei den diversen Turnieren. Das hieß also auch im November schon. Entsprechend gab es nach der Nichtnominierung für die Weltmeisterschaft dann trotzdem wieder Markus Paintner bei den Vorbereitungsturnieren und dann letztlich auch, und da kommen wir über den Umweg dann auch noch zu sprechen, für die Olympia-Qualifikation und dann letztlich auch für die Weltmeisterschaft. Also es war eines der vollsten Länderspieljahre in deiner Karriere nach der großen Enttäuschung. Kannst du dich noch an den spezifischen Augenblick vielleicht auch erinnern, wo du dann auf einmal wieder Nationalteamspieler warst?
Direkt kann ich mich nicht an das erinnern. So wie ich vorher gesagt habe, das war nicht so. Der Roger Bader macht es jetzt, dass er jeden einzelnen Spieler persönlich anruft und ihn zum Turnier einladet. Das war ja früher überhaupt nicht so. Also du hast ja keine Gespräche geführt mit irgendeinem Trainer, der den noch eingeladen hat oder auch ausgeladen hat. Dort hat es diese Kommunikationsschiene überhaupt nicht gegeben. Mir hat es natürlich schon gefreut, dass ich da wieder im Nationalteam dabei war, weil ich mir, so wie wir vorgeredet haben, nicht sicher war. Deswegen war ich jetzt sehr froh drüber und ich bin natürlich jetzt noch in einer Situation gekommen, ich bin in der Kontrolle, ich kann dem Trainer sagen, dass er mich braucht. Davor, vor der Einberufung kann man ja eigentlich als Spieler nichts machen. Ja, da kannst du nur hoffen, dass er auf dich setzt. Erst wenn du noch im Team bist, dann kannst du wirklich agieren und aktiv deine Ziele verfolgen. Das war ich natürlich schon froh, weil ich schon gewusst habe, ich brauche nur eine Einladung und ich finde einen Weg, dass der Trainer einen Platz für mich hat, dass er merkt, du, der hat irgendwas, was andere nicht haben, den will ich in meinem Team haben. Weil ich habe den ersten Schritt habe ich gebraucht und ich glaube, bis zum gewissen Grad habe ich den auch danach genützt und der Manny hat mir als Trainer eigentlich sehr gut gefallen, auch von der Trainingsstruktur her. Es war sehr professionell, er hat sehr modern trainiert. Da habe ich schon als Spieler auch sehr viel dazu gelernt. Und von dem her war das eine schöne Zeit und vor allem eine wertvolle Zeit.
Und es war klar, 2012, 2013, es wird wieder eine Olympia-Quali geben. Und das war vor deiner Zeit im Nationalteam eigentlich so, dass Österreich de facto Stammgast war bei den Olympischen Spielen. Und dann ist eine ziemlich lange Olympia-Durststrecke gekommen. Das hat begonnen mit deiner ersten Olympia-Qualifikation damals in Klagenfurt 2004, 2005. In Hannover gab es 4 Jahre später einen weiteren Anlauf und dann eben wieder auf deutschem Boden Bietigheim im Februar 2013. Wenn man in so einer Nationalteamsaison dann auch geht, dann weiß man natürlich, wann die International Breaks sind. Dann weiß man natürlich, ob man A-Weltmeisterschaft oder B-Weltmeisterschaft spielt. Aber wie ist es dir gegangen mit diesem Fernziel Olympia vor Augen im Wissen, es gibt eine Olympia-Qualifikation, wo man das erreichen könnte?
Ja, man hat schon gemerkt, dass die Spannung steigt, dass dass alle wissen, okay, wenn einmal kann es sein, dass bei einer WM nicht dabei bist und bei der nächsten bist du wieder dabei, das ist okay. Aber das ist jetzt schon was Spezielles und da musst du unbedingt dabei sein. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du bei der, wenn du bei der Olympia-Quali dabei bist und gewinnst, dass du zur WM fährst, ist trotzdem relativ hoch. Und von dem her hast du bei den Spielern schon gemerkt, jetzt geht's um mehr. Nicht nur um eine Weltmeisterschaft, nicht nur eine Nationalteam-Einberufung, sondern das ist jetzt größer. Und das war schon sehr, hat man gemerkt bei den Spielern, dass man da schon jeder geht da um will. Und es war was Besonderes natürlich. Ja, wir haben, ich habe davor schon, so wie du gesagt hast, zwei Olympia-Qualis gespielt und wir waren zweimal extrem nahe dran. Wir haben wirklich gute Turniere gespielt. In Deutschland waren wir eigentlich die beste Mannschaft und Deutschland hat noch trotzdem noch 2-1 gewonnen. In Klagenfurt waren wir nahe dran mit einem guten Team. Und jetzt war einfach an der Zeit so, jetzt beim dritten Mal ist die Zeit gekommen, dass endlich Österreich dabei sein sollte.
Und du warst lange Wackelkandidat, um diese Olympia-Qualifikation auch mitzuerleben, mitzugestalten und letztlich entscheidend dann auch die Weichen in Richtung Olympia zu stellen. Wie ging es dir damals wissend, dass du am Roster Fringe warst und wie bist du, soweit du dich erinnern kannst, letztlich dann auch ins Aufgebot für die Quali gerutscht?
Also die Einberufung von Manny Weidos hat eine ganz große Einberufung mit, glaube ich, 45 Spielern gemacht, schon lange vor dem Turnier. Das war, glaube ich, 3 oder 4 Monate vor dem Turnier, wenn ich mich recht erinnern kann. Und bei diesen 45 Spielern war ich nicht dabei. Dort hat es den Namen Markus Beintner nicht gegeben. Auch beim endgültigen Cut, oder endgültigen, aber ich glaube, das war 2 oder 3 Wochen vor dem Turnier, hat er noch gecuttet auf, glaube ich, 20 oder 25 Spieler. Auch dort war ich nicht dabei. Das war für mich ein Schock. Das hätte mir, dass in einem Kader von 45 Spielern, dass ich nicht dabei bin, das hätte man einfach nicht vorstellen können, nachdem ich davor 10 Jahre im A-Nationalteam gespielt habe. Das war extrem schwierig. Auch natürlich habe ich diese Sorgen mit in meine Saisonen viel mitgenommen, weil man dort einfach als Mensch nicht einfach nur abschalten kann. Wir sind ja kein Roboter und keine Maschinen, sondern das war schon extrem schwierige Zeit wiederum, weil es mir einfach nicht vorstellen konnte. Und ich weiß auch gar nicht, was dort passiert ist, weil es war ja nie so, dass ich Ärger gehabt habe mit dem Manny Weidos oder mit den anderen Coaches. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich war als Spieler schon sehr coachable. Und dann ist das passiert und da war ich schon, ja, in Schock eigentlich. Gar nicht mal so, dass ich angefressen war, dass ich grantig war, sondern für das hätte ich gar keine Energie gehabt. Ich war in Schockzustand. Und erst ganz spät, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, erst 5 Tage vor dem Turnier habe ich einen Anruf gekriegt von Manny Weidos, ob ich Lust habe, zum Nationalteam zu kommen. Ja, das war eine interessante Frage. Habe ich natürlich mit Ja beantwortet. Und erst ganz spät bin ich noch zum Team dazu gestoßen. Und ja, umso schöner ist natürlich ausgegangen. Aber es war schon ein langer Prozess, bis ich beim Team angekommen bin.
Es gab auch als möglicherweise, und will von außen nicht so viel reininterpretieren, eine Testspielniederlage gegen Kasachstan vor dem Turnier. Und danach gab es oder dürfte es diesen Anruf gegeben haben. Also kann man vorstellen, dass da schon nochmal spezifisch nach Charakteren gesucht worden ist und auch Spielern, die einen Unterschied machen konnten. Wie war es aber nach dieser Leidensphase, nach diesem Schockzustand, dann doch zum Team zu kommen? Und jetzt nicht Fremdkörper zu sein, aber die unmittelbare Vorbereitung nicht mitgemacht haben zu können, sondern vielleicht auch eingeschworener Haufen ist wahrscheinlich zu bedeutungsschwanger, aber halt zu einer Mannschaft zu kommen, die ursprünglich so konstruiert war, dass sie ohne Markus Beintner auskommen würde.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Anruf gekriegt habe, war nicht so, dass die Vorbereitung schon begonnen hat. Sondern vor diesem Turnier haben wir, das ist ja unter der Saison passiert, bedeutet, dass wir, glaube ich, 4 Tage Vorbereitungszeit gehabt haben, oder 5 Tage, das war alles relativ kurz. Und ich bin dort schon noch rechtzeitig hinkommen. Für mich war eigentlich ziemlich egal, und das habe ich schon mental sehr gut kennen, dass ich abschalten konnte. Also das, was in der Vergangenheit war, war mir eigentlich ziemlich egal, ob das jetzt fair, unfair war, sondern ich habe mich einfach, wir haben im Moment gelebt und ich habe einfach so eine große Vorfreude gehabt und damit ich da, dass ich da dabei sein kann, dass alles Negative war für mich einfach nicht mehr interessant und ich wollte mich dann einfach perfekt auf dieses Turnier vorbereiten und ich glaube, das hat dann auch speziell auch mit dem Rob Daum, der als Assistant Coach dabei war und der uns im taktischen Bereich total umgestellt hat, 3 Tage vor dem Turnier, dass wir defensiv ganz anders gespielt haben, dass wir im taktischen Bereich kreativer und flexibler waren, aber für viele Spieler das extrem komplex war zu Beginn. Ich weiß nur, die ersten Trainings haben wir uns angeschaut und wir haben nicht gewusst, wie wir jetzt in der Defensivzone spielen müssen. Ich weiß nur ganz genau, ich habe den von einem Coach die Tafel, die Eishockey-Tafel mitgenommen, einen Stift mitgenommen und am Abend bin ich mit dem Bob zusammengesessen, habe gesagt, Bob, du musst mir das alles nochmal erklären. Was ist meine Rolle? Was ist meine Position? Wie bewege ich? Wann attackiere ich? Wann bin ich passiv? Und so sind wir alles nochmal durchgegangen. Was halt dort geholfen hat, ist, dass der Bob gesagt hat, Bente, du wirst sehen, jetzt denkst viel zu viel nach. Im Spiel wird es alles viel einfacher und viel kontrollierter und strukturierter. Und genau so ist dann gekommen. Wir haben uns extrem wohl gefühlt und auch durch diese Umstellung, meiner Meinung nach, waren wir auch erfolgreich. Also das war schon ein Puzzlestück, das meiner Meinung nach entscheidend war, dass wir gegen diese Top-Mannschaften so lange mithalten konnten und dass wir uns überhaupt in die Position gebracht haben, dass wir ein Entscheidungsspiel gegen die Deutschen haben.
Was bei diesem Turnier so auffällig war, ist, dass du in einer spannenden Linie unterwegs warst, zwar nominell wieder die vierte Linie, aber eine, die mit dem Scoring-Output dann letztlich auch Unterschiede machen konnte. Du warst mit Raphael Rotter und Daniel Oberkofler in einer Linie zusammengespannt, die nicht nur mit Raphael Rotter, aber vor allem durch Raphael Rotter extremes Offensivpotenzial hatte. Wie kam es zu dieser Konstellation?
Das weiß ich nicht, aber wenn man so offen und ehrlich sagen kann, also so eine typische Grinder-Line ist das auf jeden Fall nicht, dass man sagt, unsere vierte Linie, das ist die Checking-Line, das wollen wir sicher nicht, weil mit dem Raffi Rotter und mit dem Danny Oberkofler natürlich viel zu viel Talent in der Linie war. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist, aber ich kann mich noch erinnern, beim ersten Spiel haben wir Powerplay gespielt und wir haben gleich ein Tor gemacht, der Mario Altmann hat dann geschossen. Was auch eigenartig eigentlich ist, dass er vierte Linie Powerplay spielt. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war halt noch der Start ins Turnier, wo wir nicht nur so eine typische vierte Linie waren, sondern dass wir auch sehr produktiv waren und jeder seine Punkte gemacht hat. Ja, was untypisch war für einen Viertlinienspieler, aber dort waren wir einfach auch im spielerischen Bereich sehr präsent in den Spielen und die Linie hat dort eigentlich super geklappt. Wir haben davor noch nie zusammengespielt. Ich glaube, auch mit dem Danny Oberkofler oder mit dem Raffi Rotter einzeln habe ich auch noch nie zusammengespielt. Ich weiß nicht, was sich der Trainer dabei gedacht hat, aber anscheinend hat er sehr vieles richtig gemacht.
Der Turnierauftakt gegen Italien erfolgreich. Danach werden die Niederlande relativ deutlich in die Schranken verwiesen und weil Deutschland gegen Italien nur, also in die Overtime musste, war vor dem letzten alles entscheidenden Spiel auf deutschem Boden klar. Österreich reicht ein Punkt nach regulärer Spielzeit. Deutschland muss gewinnen. Das war die Ausgangslage und das ikonische Zitat und auch wenn er mich wahrscheinlich nie sehen wird, er wird mich, wenn er das hören sollte, trotzdem dafür hassen, stammt natürlich von Konstantin Braun und habe das extra nochmal versucht, wortgetreu mir heute rauszusuchen, der vor der Partie angesprochen worden ist, warum es denn mit einem deutschen Sieg klappen wird. Und es ist natürlich auch eine durchaus, ist durchaus eine Suggestivfrage, aber Konstantin Braun hat dann auch darauf geantwortet und das hat natürlich auch hierzulande Wellen geschlagen, weil es einfach Österreich ist. Wir sind Deutschland, die sind Österreich, die letzten Jahre haben wir sie immer geschlagen. Warum sollten wir dieses Mal damit aufhören? Wie ist das damals von dir, aber auch von der Mannschaft rezipiert worden?
Wir haben das natürlich mitgekriegt. Ich glaube sogar, dass die Coaches über das geredet haben im letzten Meeting, bevor wir in die Halle gefahren sind. Zu dem Zeitpunkt aber war unsere Motivation schon so hoch, dass, ja, vielleicht war das i-Tüpfelchen, weiß keiner, aber es war jetzt nicht so, dass es eine extreme Zusatzmotivation war, weil wir einfach auf einem sehr hohen Niveau waren. Wir waren Underdog und Und ich war einfach geil auf die Partie. Und viele für viele war das schon die dritte Olympia-Quali und da haben wir uns einfach gedacht, okay, jetzt ist an der Zeit, jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Und deswegen waren wir geil auf die Partie und das vielleicht hat's, ja, war eine gute Zusatzmotivation. Es hat alles eigentlich sehr gut zusammengepasst und motiviert waren wir aber mit oder ohne Braun wären wir gewesen. Also das waren wir gut vorbereitet.
Nimm uns mal mit in die Kabine vor dieser Partie. Du weißt, diese 60 Minuten Eishockey entscheiden über Wohl und Weh. Diese 60 Minuten Eishockey entscheiden darum oder darüber, wer zu Olympia fährt und wer das Ganze durchaus auch wie so oft wieder nur im TV verfolgen wird müssen.
Ich kann mich, glaube ich, schon noch erinnern, dass es relativ ruhig war. Also die Spieler waren natürlich angespannt, weil es eine einmalige Situation ist. Und es ist ja nicht so, dass als Profisportler, wenn es jetzt nicht klappt, ja, dann mache ich es halt nächstes Jahr oder beim nächsten Spiel. So eine Olympia-Quali gibt es jetzt. Und wenn wir es da nicht schaffen, kann es sein, dass bis zur nächsten Olympiade spiele ich vielleicht gar kein Eishockey mehr, spiele ich vielleicht nicht mehr im Nationalteam. Das heißt, die Drucksituation ist schon höher als wie bei normalen Weltmeisterschaften. Von dem her hat es eigentlich nur gegeben, jetzt oder nie. Und ich habe schon gemerkt, dass die Spieler sehr fokussiert waren. Es war jetzt da nicht extrem laut oder dass die Spieler sich gepusht haben, sondern es war angespannt und sehr, sehr fokussiert. Ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Selbstvertrauen gehabt. Das haben wir uns davor schon erarbeitet. Und was uns schon geholfen hat, ist, dass wir der Underdog sind. Und so wie der Braun gedacht hat, so haben wahrscheinlich auch viele Deutsche gedacht, ja, und auch in Österreich haben wahrscheinlich viele gedacht, du, ja, es kann schon sein, dass wir vielleicht sie ärgern, aber im Normalfall verlierst du schon gegen Deutschland. Also es war ja nicht komplett falsch, was er gesagt hat, weil einfach, wenn du die Einwohnerzahlen von Deutschland anschaust oder vergleichst mit Österreich, dann haben sie 10-mal mehr Eisgespieler wie wir, sie haben 150 mehr Hallen wie wir. Natürlich ist das, spricht sehr viel für Deutschland. Aber ich glaube, uns hat diese Underdog-Position sehr gut getan und waren dann motiviert. Was man schon sagen muss, ist, der Starke, der Bernhard Starkbaum im Tor war überragend. Wenn der nicht einen überragenden Tag hat, sondern nur einen guten bis sehr guten Tag, dann kommt es auch gar nicht so weit, dass man dort wirklich noch das 2-1 schießen, beziehungsweise dass man die Qualifikation schaffen. Also das war schon sehr entscheidend, wie der Starke gehalten hat. Das, so ehrlich muss man schon sein. Wir haben alles gegeben, wir haben gekämpft, wir haben Schüsse blockiert. Das war ein cooler Teamspirit, muss ich sagen. Man hat sich gegenseitig gepusht und es war nicht so, dass das Spiel auf sich geschaut haben oder dass sie angefressen waren, wenn ein anderer mehr Eiszeit gehabt hat, sondern da ist wirklich innerhalb von kürzester Zeit ein Team zusammengewachsen, weil das Ziel einfach anders war. Nicht nur Klassenhalt oder Aufstieg, sondern Olympiade ist größer. Das Größte, was gibt für einen Sportler. Und das sind wir sehr schnell zusammengewachsen. Und umso schöner war es natürlich, dass uns auf der anderen Seite der Starke im Spiel gehalten hat und dass wir bis zum Schluss an unsere Chance geglaubt haben.
Deutschland 10-mal so groß als Österreich, aber Deutschland vor allem auch in dieser Partie, in der vor 4.500 Menschen restlos ausverkauften neuen Arena in Bietigheim auch mit doppelt so vielen Torschüssen. Das offizielle Torschussverhältnis auch laut Unibet-Statistik am Ende der Partie 38 zu 19 gewesen. Da kann man sich schon mal entsprechend vorstellen, was auf Bernhard Starkbaum damals alles zugekommen ist. Ich möchte auch kurz ein klein wenig in die Torfolge eintauchen. Benedikt Kohl, der die Deutschen in Spielminute 19 1-0 in Führung gebracht hat. André Lakos, der in Spielminute 32 ausgeglichen hatte. Michael Wolf, damals, wenn ich mich recht entsinne, auch Kapitän der Deutschen, dann im dritten Drittel auf 2-1 die Deutschen vorangebracht und dann schlägt in Spielminute 53 die Stunde des Markus Peintner. Dein 2-2, letztlich der Türöffner in Richtung Olympia. Wie erinnerst du dich an die Situation?
An die Situation erinnere mich noch gut. Ich meine, wenn man ein bisschen vorher schaut, die Deutschen waren sehr, sehr dominant und waren tonangebend, ganz klar. Und wenn sie dort wahrscheinlich irgendwas 2-0 geschossen hätten, wäre das schon vorbei gewesen. Das hätten wir wahrscheinlich nicht mehr zurückgefunden. Aber aus nichts außer ist eigentlich das Tor vom André Lakos entstanden. Und dort ist einfach ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, ja. Dort haben wir gemerkt, ha, vielleicht ist da doch was drinnen, ja, weil davor haben wir uns wirklich fokussiert auf das Spiel ohne Scheibe und wir waren sehr viel in unserer Defensivzone. Was uns da im, habe ich vorher schon erwähnt, geholfen hat das Defensivsystem. Ja, sie haben doppelt so viele Schüsse gehabt, aber durch das, durch eigentlich unsere taktische Vorbereitung und dass die Spieler sich so im Detail dran gehalten haben, haben sie halt sehr viele Schüsse von außen gehabt, ja. Und wir haben genau gewusst, okay, die Schüsse von außen, die geben wir ihnen, aber der Rebound gehört uns. Wir kreieren eigentlich 2-gegen-1 Situationen vor unserem Tor, damit wir wirklich die Macht haben über die Rebounds. Und das hat uns schon geholfen. Und noch ein André Lacos-Tor, der war wirklich, da hat jeder eine zweite Luft gekriegt. Und bei dem Tor, ja, das war ein Konter und ja, ich habe mir dort eigentlich gar nicht allzu viel Gedanken gemacht, wo ich hinschieße, sondern ja, es war schon überragend, dass ich überhaupt in die Position gekommen bin. Ist witzig auch, wo ich noch das Tor geschossen habe und die letzten 7-8 Minuten, ich kann mich an das gar nicht mehr erinnern. Das war mal wirklich wie in der Zone auf der Bank. Waren alle natürlich sehr positiv und angespannt und man hat richtig gemerkt, dass viele Spieler irgendwie die wollen gar nicht mehr so wirklich aufs Eis, weil es ist einfach der Druck zu groß, es kann zu viel passieren. Und ich habe in den letzten 7 Minuten, glaube ich, mehr Eiszeit gekriegt wie die ersten 2,5 Drittel davor. Ich habe mich immer wieder ausgeschickt und ich habe dort einfach funktioniert. Also ich habe mir da gar nicht mehr viel Gedanken gemacht, sondern ja, das war einfach das Ziel schon so nahe, dass wir wirklich zusammen eingebissen haben, wir haben die Schüsse blockiert. Wir haben uns auf der Bank extrem gepusht und ja, es war danach schon, ja, wahrscheinlich oder ziemlich sicher das schönste Erlebnis, das ich in meiner Eishockey-Karriere erleben durfte.
Es jährt sich in diesem Jahr 2023 nämlich auch bald zum 10. Mal. Wir sprechen über den 10. Februar 2013, wo sich dieses geschichtsträchtige Spiel auch zugetragen hat. Ich kann mich erinnern an die Fernsehbilder, als ob es gestern gewesen wäre, wie die Sirene ertönt und es eine österreichische Jubeltraube gibt, die Deutschen niedergeschlagen dort stehen, dort liegen und aber halt, weil es das Prozedere will, noch eine Overtime gespielt werden musste. Die Sirene ertönt. Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Ja, es war so ein spezieller Moment, den man nie vergessen wird und den ich wirklich, ja, das war der größte oder das Highlight meiner ganzen Karriere. Das wirklich Schöne ist ja daran, dass ich das da ja nicht für mich geschossen habe. Ich habe das ja für die Mannschaft geschossen, aber zum größten Teil habe ich das für Österreich geschossen. Dass Österreich nicht mein Verein oder nicht der Bayern Markus hat eine gute Saison, sondern Österreich fährt zur Olympiade und ich habe dort auch meinen Teil dazu beigetragen. Dort, man ist im positiven Schock war ich dort. Also ich bin nicht aufs Eis gesprungen und habe gejubelt und geschrien und ganz im Gegenteil, sondern es war einfach, ich bin innegegangen, würde ich fast sagen, ja. Es war so emotional, so intensiv, dass ich mich gar nicht richtig, also schon freuen konnte, aber eher für mich selber, ja. Weil ich einfach, ja, sowas Großes davor noch nie erlebt habe und dass ich Österreich noch zur Olympiade schieße, das ist dann schon, ja, speziell und das werde ich nie vergessen.
Man ist diese 7,5 Minuten, wo man die Nichtführung, wo man das Unentschieden über die Zeit bringen muss, ja, völlig in der Zone. Man ist danach immer noch in Ekstase oder geht auch in sich. Wie lange hat es gedauert bei dir, bis es dann wirklich Zeit hatte zu sickern, bis es auch wirklich angekommen ist?
Ich glaube, es hat eine Zeit gedauert. Ich habe gleich leider Gottes nach dem Spiel, wo alle gefeiert haben, habe ich ausgeben müssen, habe ich was in wie viele Interviews geben müssen. Das war eigentlich nicht schön, weil man wollte, so einen Moment will man ja mit seinen Freunden, mit seinen Kameraden, mit den Mitspielern erleben und genießen. Und ich war eigentlich dort die meiste Zeit bei den Interviews. Das war dort sehr schade für mich. Danach habe ich gleich meine Eltern auch getroffen. Das war schön, dass die zufällig auch nach Bietigheim gefahren sind und das miterleben durften. In der Kabine war dann schon einfach, der ganze Druck ist abgefallen, man hat gefeiert, man hat die Leute umarmt, man hat es eigentlich noch gar nicht glauben können. Ich glaube, im Laufe des Abends, dann ist schön langsam gekommen, vor allem auch, weil ich gemerkt habe, wie groß das eigentlich war für Österreich. Also da ist ja nicht so, dass meine Kumpels schreiben mir oder irgendein Fan von dem Verein, wo ich gerade spiele, sondern da kriegt man ja Nachrichten aus ganz Österreich von Leuten, die man davor eigentlich vielleicht einmal gehört hat, davor noch nie gehört hat. Und die schreiben da und wünschen oder schicken da Glückwünsche und Gratulation. Und dort habe ich noch schon gemerkt, wie groß das eigentlich war, was wir da als Mannschaft, als österreichisches Nationalteam erreicht haben. Das hat schon ein bisschen, das habe ich absacken lassen. Und dort, wo wir noch im Hotel noch zusammengesessen sind, noch am Abendessen, dort ist noch, hat man es immer mehr realisiert. Und vor allem auch dort am nächsten Tag, wo wir heimgeflogen sind, wo ich noch in viele Hand gekommen bin, dort habe ich noch einmal einen Push gekriegt, wo ich gemerkt habe, was das eigentlich für die Leute bedeutet. Nicht, ja, Olympiade, Teilnahme. Aber wenn man zur Olympiade fährt, dann genau die Deutschen auszuschießen, das ist natürlich noch das i-Tüpfelchen, das macht es noch mächtiger, noch größer, die ganze Geschichte. Und das habe ich noch auch gemerkt, wo ich zurück nach Villach gefahren bin, beziehungsweise angekommen bin. Und ja, das, ich muss auch sagen, also ich habe davor war jetzt kein Spieler, der seine Tore angeschaut hat oder vielleicht einen Meistertitel fünfmal angeschaut hat. Aber das Tor, muss ich ganz ehrlich sagen, mit sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch, wo ich 3-4 Tage später das nochmal angeschaut habe, allein auf der Couch, es war ein extrem emotionaler Moment für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit allen Höhen und Tiefen, die ich im Nationalteam gehabt habe und immer eine Rolle gehabt habe, der ja die letzten 3 Minuten einfach nicht mehr auf dem Eis ist, was okay war. Und auf einmal bin ich derjenige, der in der ersten Reihe stehen darf, einmal in 10, 12 Jahren. Das hat es dann schon besonders gemacht. Und ja, schöne Erinnerung, sehr schön.
Natürlich tritt man als, ich nenne es jetzt einfach mal Siegtorschütze, dann aus dem Hintergrund in den Vordergrund, natürlich weckt man Begehrlichkeiten und das wäre auch, und schön, dass du es erwähnt hast, eine meiner Fragen gewesen, in so einem Moment, wo man dann auf einmal so viel Aufmerksamkeit ten auch auf sich zieht und dir so viele Leute schreiben und wahrscheinlich versuchen, dich anzurufen und mit dir in Kontakt zu treten. Wer war so die eine Person, wo du gedacht hättest, boah, schau, die Person meldet sich jetzt aufgrund dieses Erfolges hin und wo dich einfach positiv überrascht hat oder gefreut hat oder verwundert hat?
Ich könnte mich gar nicht daran erinnern. Es sind natürlich sehr viele reingekommen mit Nachrichten, mit Telefongesprächen. Aber dass ich jetzt eine spezielle Person gehabt hätte, die mir extrem auffallen ist, positiv und die mich positiv überrascht hat, an das könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern.
Okay, das heißt Sportminister, Bundespräsident oder dergleichen, können wir ausschließen, weil an die würde es sich erinnern.
Ja, das glaube ich auch. Nein, so groß war ich dann doch nicht, dass ich von solchen Leuten einen Anruf bekomme.
Es ist das Tor, das für Österreich die Tür zur Olympia öffnet. Es ist klar, dass Sochi 2014 mit österreichischer Beteiligung über die Bühne gehen wird. Es ist ein Tor, das noch lange, lange Zeit auch großen Legendenstatus, und ich weiß schon, mit dem L-Wort müssen wir vorsichtig sein, innerhalb des ÖERV genießen wird. Es ist ein Tor, über das viel sinniert wurde, auch was danach passiert worden ist und das natürlich auch Robert Lukas dazu veranlasst hat, ein klein wenig in sich zu gehen und auch seine Gefühlslage rund um dieses Tor und was daraus resultierte, zu sprechen, in sich zu gehen und er hat mir das zukommen lassen. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann ganz kurz darüber.
Was natürlich nicht fehlen darf, ist, wenn man über Markus Bendtner spricht, Olympia-Qualifikation 2013 in Bietigheim. Er hat uns da, oder mir, sage ich jetzt einmal persönlich, sicher einen der glücklichsten Momente in meiner Eishockey-Karriere beschert, mit seinem 2:2 gegen Deutschland. Ich glaube, das war eines der wenigen Spiele in meiner Karriere, wo ich wirklich zu Tränen gerührt war, wie wir den Aufstieg oder die Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Sochi geschafft haben. gleichzeitig war es halt dann ein Jahr später einer der traurigsten Momente in meiner Karriere, als ich mitbekommen habe, dass der Markus Bendtner nicht im Kader der für Sochi gestanden ist. Er war zwar dort als Trainingsathlet, aber derjenige, ich glaube, der Raffi Rotter war auch einer, den es getroffen hat, weil diese Linie Oberkofler, Rotter und Bendtner, die haben unglaublich gespielt bei der Olympia-Qualifikation in Bietigheim. Die haben uns das eigentlich das ganze Turnier lang getragen. Und beide, sowohl der Raffi als auch der Pints, wurden dann nicht berücksichtigt beim Kader. Das war definitiv einer der traurigsten Momente. Und ja, was noch passiert ist, darüber werden wir jetzt nicht mehr sprechen. Aber es war wirklich sehr, 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 sehr traurig, dass die Leute, die uns dort hingeschossen haben, nicht in Sochi dabei sein durften. Das ist natürlich ein sehr trauriger Moment gewesen für mich. Aber ich möchte mir nicht einmal annähernd ausmalen, wie die Gefühlslage vom Pints in der Situation war. Ich glaube, selbst einer wie er, der alles sehr positiv sieht, glaube ich, war in der Situation ziemlich angepisst, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es war dann fast so weit, dass die Trainingsathleten in Sochi nicht einmal bei der Eröffnungsfeier dabei sein durften. Ich habe mich dann schon sehr, 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 sehr lautstark dafür eingesetzt, dass die Leute zumindest diese Sache miterleben dürfen. Wenn sie schon nicht beim Turnier dabei sein dürfen, was eine richtig geile Sache war, dann zumindest bei der Eröffnungsfeier, weil das ist natürlich schon ein Moment im Leben eines Athleten, auf den man eigentlich sein Leben lang hinarbeitet. Und dass ihm das genommen wurde, das ist schon sehr, sehr schade.
Nachdenklich, emotional, empathisch und letztlich hat er auch gesagt, er kann sich's nicht vorstellen oder will sich's auch nicht vorstellen, wie es dir da gegangen sein muss. Wie ist es dir gegangen, als die Nachricht dich erreicht hat, das ist der Olympiakader und einmal mehr musst du deinen Namen vergeblich darauf suchen?
Schockzustand eigentlich, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre eine andere Situation, wenn ich hier und da bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen wäre und jetzt zufällig bin ich bei der Olympia-Quali und schieße halt ein Tor, irgendwer muss ja ein Tor schießen und dann werde ich nicht mitgenommen. Das wäre noch okay gewesen für mich, aber ich war 10, 12 Jahre bei jedem Turnier und es hat sehr viele Turniere gegeben unter der Saison, wo wir nach Polen gefahren sind, nach Weißrussland, wo extrem viele Spieler abgesagt haben und ich war bei jedem Turnier dabei. Absagen hat es für mich nicht gegeben. Und deswegen war es doppelt schlimm, dass, wenn man so viel Herzblut eigentlich da reingesteckt hat, dass man dann auch heimfliegen muss von Sochi. Zuerst, Schock einfach. Schock. Das war ähnlich wie der Bob gesagt hat. Das Tor war wahrscheinlich das, oder ziemlich sicher, der schönste Moment in meiner Eishockey-Karriere. Lange Zeit auch in meinem ganzen Leben. Und das war dann auch mit Abstand der schlimmste Zeitpunkt. Das Schlimmste, was ich mir jemals vorstellen konnte. Es war schwierig zum Verkraften, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwierig und hat eine sehr lange Zeit gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe davor schon immer mit Rückschlägen sehr gut umgehen können. Aber das war was anderes. Das ist ja kein Eishockey-Traum gewesen, sondern das war ein Lebenstraum. Olympiade ist ja nicht nur Siege oder Niederlage, sondern das gesamte Event ist etwas, wo die ganze Welt dorthin schaut. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ganz, ganz kleiner mit 2, 3, 4 Jahren, bin ich jedes Mal, wenn Olympiade war, wenn Eröffnungsfeier war, bin ich um meine Eltern zu meinen Großeltern gebracht und das haben wir immer gemeinsam angeschaut. Alle 4 Jahre der gleiche Weg, Eltern bringen mit seinen Großeltern, es gibt was zu essen und dann schauen wir das gemeinsam an. Und nach so vielen Jahren komme ich in die Situation oder in die Nähe davon, dass ich dort teilnehmen kann, was ja fast unvorstellbar war. Und dann nimmt man mal diesen Lebenstraum, das war auch schwierig zum Beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz schwierig zum Beschreiben.
Jetzt ist es vermessen, davon sich auf andere zu schließen, aber so eine Situation wären bei mir wahrscheinlich Zorn und Wut dominante Emotionen. Wie war das bei dir?
Ja, Schock und Fassungslosigkeit und eben diesen, ich habe gar keine Energie gehabt zum grantig sein und wütend sein auf den Trainer oder auf irgendwas, sondern ich war einfach, also leer. Also mein Leben ist, in dem Moment war mein Leben ist vorbei. Fertig. Mir interessiert nichts mehr. Das war mental, bin ich kurzzeitig zwar aber in ein extremes Loch gefallen und ich habe gemerkt, wo ich heimgeflogen bin, hab mich zum Glück da ja, Hanno Järvenberg gleich angerufen und hat genau gewusst, wie schwer die Situation ist und hat zu mir gesagt, ich soll mir einfach die Zeit nehmen, die ich brauche und ich muss nicht nach Villach zurückkommen, sondern ich soll mir die Zeit nehmen, ich kann machen, was ich will und wenn ich so weit bin, soll ich mich melden und dann komme ich wieder zum Training. Und dort war ich dann auch, wie gesagt, fast eine Woche, 6 Tage eigentlich verschollen. Also ich habe das Handy weggelegt, ich wollte mit der Welt nichts mehr zu tun haben, bin ein bisschen untergetaucht und habe bewusst auch gar nicht über das Thema geredet, weil ich einfach noch nicht so weit war. Und das hat mir gut getan bis zu einem gewissen Grad, aber das Untertauchen, das war schon wichtig für mich, weil ich einfach keine Energie gehabt habe für irgendwas. Mein ganzer Lebenstraum, die ganze harte Arbeit, die begonnen hat in meiner Schulzeit mit 10, 11 Jahren, wo ich extra Einheiten gemacht habe, das wäre ja da alles zusammengekommen und das wurde alles einfach ausgelöscht. Alle Erfolge, die ich davor gefeiert habe, die haben mich dann auch nicht mehr interessiert, sondern ja, ich bin einfach mit leeren Händen durchgestanden und das war dann auch schon eine schwierige Zeit und ja, sie hat da bis zu diesem Zeitpunkt natürlich die schlimmste Situation, die ich in meinem Leben miterleben musste.
Sie hat prinzipiell auch mal Hanno Järvenpää, dass er dir auch gleich diese Hilfeleistung angeboten hatte, zumal er es auch nachvollziehen konnte, wie es ist, bei Olympia teilzunehmen. Ihm waren einmal in seiner Karriere Olympische Spiele vergönnt. Jetzt bist du untergetaucht, irgendwo im österreichischen Untergrund, hast du es trotzdem übers Herz gebracht, die Spiele der Nationalmannschaft bei Olympia anzusehen, oder war nicht nur Handy weggelegt, sondern auch das TV-Gerät in weiter Ferne?
Nein, ich habe mir nichts angeschaut und hätte auch nicht geschafft. Ich glaube, erst dann, wo es dann auch um das Viertelfinale, glaube ich, gegangen ist gegen Slowenien, da habe ich ein bisschen reingeschaut, weil ich trotzdem, ich habe keinen Schleim auf die Mannschaft oder aufs österreichische Nationalteam gehabt, sondern das waren meine Jungs, meine Freunde, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin und ich habe natürlich denen das Allerbeste gewünscht. Dort habe ich noch reingeschaut, was halt dann auch nochmal ein totaler Schlag ins Gesicht war, ist, dass, wo die Geschichte dann rausgekommen ist, dass einige unterwegs waren und ich habe mir einfach gedacht, eigentlich hätte ich in dieser Mannschaft sein wollen zumindest und hab's nicht dürfen und dann passiert sowas noch, das war halt noch ein Zusatz, der mir in der Situation nicht wirklich geholfen hat. Also das war ja eine schwierige Situation und sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das muss man so beim Namen nennen. Und Robert Lukas hat das in seiner großen Karriere-Rückschau auch getan und auch sehr drastische Worte gefunden, wie ein kleiner Haufen, eine kleine Gruppe, das überhaupt nicht gewertschätzt hatte, bei Olympia zu sein und eine historische Chance auf ein Olympia-Viertelfinale schlicht und ergreifend versoffen hat. Als diese Nachrichten langsam aber stetig rauskamen und du dir das vergegenwärtigst, was da passiert und wieder potenziell auch einer deiner Plätze, die du hättest innehaben können, mit Füßen getreten worden ist. Wie ging es dir initial und wie hast du versucht, das vielleicht auch Jahre später, vielleicht auch immer noch nicht aufzuarbeiten?
Mir ist es aber gar nicht so sehr darum gegangen, wer jetzt unterwegs war, wer jetzt spät gekommen ist. Das ist, ich weiß ja bis zum heutigen Tag nicht. Und das war aber jetzt nicht mein Hauptgedanke. Mein Hauptgedanke war, ich hätte dort sein können. Oder ja, wollen zumindest. Und das wäre meine Chance gewesen. Und ich habe sie nicht gekriegt. Andere haben sie gekriegt und sie vielleicht nicht zu 100% genützt. Das war schon, ja, noch einmal ein weiterer Schlag ins Gesicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Wie gesagt, aber da habe ich kein Wut oder irgendwas auf einen Spieler gehabt, sondern einfach die Chance wurde mir genommen und das war schwierig. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, da sind ja nicht irgendwelche Leute beim Nationalteam gewesen. Das waren ja alles sehr, sehr gute Spieler, die trotzdem auch davor im Nationalteam waren, die Nationalteamspiele oder Weltmeisterschaften gespielt haben. Also es war jetzt nicht jemand, der 2 Tage vor der Olympiade eingebürgert wurde und noch nie für Österreich gespielt hat und kein Deutsch spricht und der nimmt mir meinen Platz weg, sondern das sind ja alles sehr, sehr gute Spieler gewesen, die sich natürlich auch verdient haben, ja, das darf man nicht vergessen, aber in meiner Situation damals, so weit denkst du nicht, du bist einfach niedergeschlagen und die Welt oder das Leben ist einfach vorbei, für kurze Zeit zumindest, ja.
Gegen wen richtet man so die Fassungslosigkeit, nachdem es, du hast gesagt, mit den Trainern warst du im guten Einvernehmen eigentlich. Mit den Spielern, das waren deine Freunde. Der Verband als Gebilde wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Aber das ist diese riesige Enttäuschung, diese extreme Fassungslosigkeit. Wie geht man damit um, dass man das wahrscheinlich auch gegen niemand spezifisch berichten kann?
Ja, vielleicht wäre es einfacher, wenn es einfach eine Situation oder ein Mensch gewesen wäre, das heißt, wo ich noch sagen kann, okay, auf den bin ich angefressen, aber ich habe gar keine Energie gehabt, dass ich irgendwie wütend auf einen Mensch sein kann, sondern so wie ich vorher gesagt habe, so eine Fassungslosigkeit und Leere in mir über lange Zeit und von dem her ist gar nicht gerichtet gewesen gegen irgendwen, sondern ja, mein Traum war weg und mit dem muss ich jetzt irgendwie umgehen können oder lernen zumindest damit umzugehen. Es hat natürlich eine Zeit gedauert und war nicht ganz einfach, aber ja, das man darf jetzt nicht vergessen, natürlich war es für mich der schlimmste Moment, aber es gibt viele Menschen, denen geht's viel schlechter und da passieren ganz andere Sachen mit Familien und Krankheiten und Todesfällen und von dem her sollte ich mir jetzt da oder will ich mir da jetzt auch nicht zu wichtig nehmen und auch meine Situation nicht zu wichtig nehmen. Aber für mich war es halt emotional und da war man ja sehr emotional.
Ich höre jetzt auch gleich auf, mit dem Finger in der Wunde zu bohren, aber nachdem dir ein Lebenstraum genommen worden ist und natürlich passieren ständig auf diesem Planeten furchtbare Dinge, die jeder für sich dann auch anders interpretiert und gewichtet. Aber wenn es einen angehenden Profi da draußen gibt oder jemanden, dem es hilft bei der Aufarbeitung eines für ihn, für sie temporär vielleicht auch verlorenen Lebenstraumes von dir zu hören, wie du daran gearbeitet hast, darüber hinwegzukommen oder mit dir auch wieder ins Reine zu kommen. Was waren so Techniken, Dinge, die dir geholfen haben und was war so ein Punkt, wo du gesagt hast, es tut zwar immer noch weh, aber jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie noch vor einem Jahr, einem Monat, einem Tag?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt so drüber reden dann und so ins Detail eingehen, ist es immer noch sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nach so vielen Jahren. Es hängt natürlich schon vom Mensch ab, vom Typ Mensch ab. Ich wollte dort eigentlich mit gar keinem drüber reden. Ich glaube schon, dass für viele Menschen das extrem wichtig ist, in ihrem Umfeld das Thema anzusprechen und damit sie sich dann auch wieder wohler fühlen. Ich habe das nie so gehandhabt. Ja, ich, bei allen schwierigen Situationen habe ich das selber geregelt und habe nicht unbedingt Hilfe gesucht. Vielleicht wäre es manchmal hilfreich gewesen, besser gewesen und auch richtig. Aber ich habe das einfach mit mir selber ausgemacht und ja, war manchmal wahrscheinlich hat es ein bisschen länger gedauert. Deswegen, nachdem ich das eher als Einzelgänger dort erleben musste und dort dann auch einen Weg rausgefunden habe, ist es halt schwierig für mich, einen Tipp für andere weiterzugeben.
Jetzt ist diese Episode Markus Paintner, der Nationalteamspieler, de facto abgeschlossen. Auch mit der Tatsache, dass es nicht zu Olympia ging und der Tatsache, dass du sehr lange daran zu kiefeln hattest. Und dann geht's aber tatsächlich 2 Jahre später schon wieder zum Verband, dort dann als Assistant Coach. Jetzt ist das Wort Vergebung so extrem schwierig und da muss natürlich auch was Brachiales passiert sein, dass man überhaupt auch in diese Sphären kommt. Aber was ist zwischen diesem tiefsten aller Punkte deiner Karriere passiert und dann eben auch später um das Amt wieder oder wieder ein Amt im Verband anzunehmen?
Das war nicht allzu schwer. Da geht es ja nicht darum, um Markus Paintner, sondern da geht es ums österreichische Eishockey-Nationalteam und der Verband hat ja in dieser Situation nichts falsch gemacht, beziehungsweise die haben ja keinen Einfluss gehabt. Ja, da ist einfach ein Trainer, der eine Entscheidung getroffen hat. Für den einen ist es gut ausgegangen, für den anderen schlecht. Deswegen war jetzt nicht so, dass ich da irgendwem vergeben musste. Ich habe es natürlich schon aufarbeiten können, weil nach der Olympiade ist die Weltmeisterschaft in Finnland gekommen, in Helsinki, und ich wurde einberufen. Und ich habe wieder für mein Vaterland spielen dürfen, weil ein paar Leute auch gesagt haben. Also, es war doch recht interessant. Ich glaube, es sind sogar ein paar Spieler, haben den Rücktritt erklärt und die wollten einfach mit der Olympiade aufhören. Und dann war wieder Platz da und der Paintner Markus war wieder bei der Weltmeisterschaft dabei. Von dem her habe ich das dort schon aufarbeiten können. Und das mit dem Nationalteam, was ich als Coach dort anfange, das war nicht geplant, sondern ich wollte einfach hospitieren gehen. Ich bin bei der U18, U19, U20 Nationalteam war ich hier und da dabei als Gasttrainer. Ich wollte mir das einfach anschauen und mich als Coach weiterbilden. Und so ist dann eigentlich eine Freundschaft mit dem Roger Barer entstanden, wo jeder genau weiß, was er vom anderen kriegt. Und für uns ist halt Respekt und vor allem Loyalität zwei große Punkte, wo sich der Roger Barer bei mir eigentlich auf mich verlassen kann. Und dass wir dann auch überhaupt das A-Nationalteam übernommen haben, ist ja bis zu einem gewissen Grad eigentlich nur passiert. Von dem her ist es so Schritt für Schritt weitergegangen. Es war nie mein Plan, im Nationalteam als Coach zu arbeiten, sondern ich wollte mich wirklich nur weiterbilden. Und irgendwie sind wir dazu eingerutscht, dass A-Team für ein Turnier ein Coach gebraucht hat oder ein Coaching-Staff gebraucht hat. Dann hat das so gut funktioniert. Sie haben keinen Trainer gefunden, dann machen wir es noch einmal. Und irgendwie ist der Verband dann bei uns geblieben und seitdem haben wir sehr viele schöne WM-Turniere erleben dürfen und vor allem ja, die Zeit im Nationalteam genieße ich so immer.
Was sagt es über Roger Bader aus, dass die einzigen beiden in Anführungszeichen festen Assistants in seiner Wirkenszeit deine Wenigkeit und Rainer Tivis sind?
Ja, dem Roger ist es wichtig, ein positives Umfeld zu schaffen und vor allem braucht er im Staff Leute, denen er 100% vertrauen kann. Den kann er natürlich dann auch sehr viel Verantwortung geben, ohne dass er sich Sorgen machen muss, das funktioniert nicht so und das hätte er anders gemacht, sondern da vertraut er uns zu 100%. Und sowieso, und das ergibt sich ja aus einer gewissen Zeit. Das war es mir davor nicht. Also der Roger hat ja mich nicht gekannt, er hat den Rainer Tivis nicht gekannt. Das hat sich so entwickelt wie in einer guten Freundschaft. Und so haben wir uns als Team auch immer wieder weiterentwickelt und sind offen für neue Sachen. Und ich bin natürlich schon happy, dass der Roger so viel Vertrauen in mich hat, dass ich auch sehr viele Sachen auch selber machen kann und dass ich meine Ideen einbringen kann, speziell was den taktischen Bereich anbelangt oder Videoanalysen. Das ist ja auch nicht üblich, beziehungsweise man kann das nicht erwarten als Assistant Coach. Ich bin von Head Coach da und ich mache das, was er gerade braucht von mir. Das ist okay. Und wenn du danach, wenn du noch spürst, dass der Coach, der Head Coach dir großes Vertrauen schenkt und dir auch die Verantwortung gibt, dann ist das umso schöner.
Diesbezüglich sehr cool, dass mich noch eine letzte Mitteilung erreicht hat, auch zu deinem Wirken als Trainer im Nationalteam. Ich war versucht, sie in Teil 5, der ebenfalls heute erschienen ist, wo es spezifisch um deine Trainertätigkeit auch geht, erscheinen zu lassen. Sie passt aber auch mit deinem Nationalteam-Hintergrund noch ein klein wenig besser hierher. Es ist etwas, das mir Manuel Ganal hat zukommen lassen, von dem wir in Teil 4 deiner Grazer Identität sehr viel hören durften, der die Perspektive wechselt und dich jetzt eben auch als Trainer im Nationalteam ein klein wenig beschreibt. Wir hören mal ganz kurz rein.
Da ich den Band ja im Nationalteam dann auch als quasi als Co-Trainer oder Teil des Trainerstaffs miterleben haben dürfen, muss man auch sagen, dass er dort brutal Arbeit reinsteckt, extrem akribisch ist, aber sich im Nationalteam zum Beispiel komplett im Hintergrund haltet eigentlich. Er macht, glaube ich, so viel Arbeit dort, so viel Videoanalysen, steckt Stunden wie inne, aber hebt sich da eigentlich immer sehr, sehr im Hintergrund und macht aber einen brutal guten Job und ist schon ein großer Grund, warum das momentan oder über weite Strecken sehr, sehr erfolgreich ist unter dem Roger. Und was ihn vor allem, glaube ich, als Trainer ausmacht, ich weiß nicht, aber das ist, finde ich, ganz witzig. Die meisten, die von Spieler zu Trainer würden, vergessen relativ zügig, wie es war als Spieler zum See. Und er hat echt das Talent, dass er sich nach wie vor brutal in die Spieler hineinversetzen kann und hat da extrem gutes Gefühl dafür, wie wir uns quasi fühlen oder was wir brauchen oder was ganz gut für die Mannschaft wäre. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den ihn als Trainer eigentlich ausmacht.
Diese Empathie, die er beschreibt, dieses sich in Spieler auch hineinversetzen zu können, wie wichtig ist es vielleicht auch noch mit dem Hintergrund Nationalteam gespielt zu haben, mit dem Nationalteam durch Höhen und Tiefen gegangen zu sein und auch das jetzt weitergeben zu können?
Ja, das ist ein extremer Vorteil für mich, weil es wirklich total was anderes ist, ob du beim Verein Coach bist, beziehungsweise Spieler bist oder im Nationalteam. Die Turniere haben einen ganz anderen Rhythmus, du hast ganz andere Trainingslager, du bist nicht so lange unterwegs, wie zum Beispiel beim Verein, wo du 8 Monate lang zusammenarbeitest. Von dem her ist das schon ganz was anderes und ein großer Vorteil, wenn ich das selber alles miterlebt habe. Ja, ich weiß, wie die Belastungen sind, nicht nur körperlich, sondern auch mental und wo es gefährlich werden könnte, wo vielleicht Spannungen aufkommen, wo man vielleicht auch mal vom Coaching-Staff einmal einen Schritt zurückgehen muss und oder umgekehrt auch einen Schritt näher zu den Spielern hingehen muss und ihnen vielleicht ein bisschen Freiraum gibt. Ich glaube, das sind halt schon wertvolle Erfahrungen, die ich gemacht habe als Spieler, die ich jetzt natürlich als Trainer verwenden kann. Und das ist für mich als Assistant Coach natürlich auch wichtig. Ich bin für einen Head Coach da, aber vor allem auch ein gewisses positives Umfeld schaffen für die Spieler, dass sie sich wohlfühlen, dass sie jemanden haben, dem sie vertrauen, wo sie wissen, okay, sie können mit mir über Sachen reden und das geht nicht weiter. Das sind schon Punkte, die für mich persönlich sehr wichtig sind, weil ich auch als Spieler wahrscheinlich auch manchmal gern einen Coach gehabt hätte, wo ich im Vertrauen das Gespräch gesucht habe oder hätte. Das habe ich nicht allzu oft gehabt und das will ich natürlich ändern und für die Spieler auch da sein. Ja.
Jetzt hast du als Spieler viele Erfolge im Nationalteam gefeiert, Klassenerhalte, natürlich auch Abstiege miterlebt. Aber wie ist es dann als Trainer im ÖHV-Nationalteam, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr in Finnland, den Klassenerhalt zu schaffen?
Es war, also ich muss von Tag 1 an im Nationalteam haben wir extrem viele schöne Momente gehabt, schon mit den ersten Turnieren, wo wir mit ganz junger Mannschaft nach Ungarn gefahren sind, der Österreich Cup, dann das Turnier in Kiew, wo wir aufgestiegen sind. Der Roger Bader hat schon eine ganz andere Energie reingebracht und vor allem, und das macht, denke ich, den größten Unterschied, so, Ich muss leider sagen, ich war oft in der Preiselbeerlinie, so nennen wir die vierte Linie, oder haben wir sie genannt. Dort hast du einfach zwei Shifts, drei Shifts, bist dabei, aber eigentlich nicht wirklich dabei. Das gibt's ja beim Roger Bader nicht. Das heißt, jeder einzelne Spieler ist ein wichtiger Teil des Teams. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir jeden Einzelnen. Und da liegt der Fokus sehr viel, größtenteils aufs gesamte Team. Und deswegen hat es so eine Dynamik angenommen, dass der Team Spirit einfach besser und besser und besser geworden ist. Und beim letzten Turnier war für mich schon auch interessant, weil ich vom Turnier zum Phil Lucas gegangen bin und während der Turniere ist bei mir nicht so, dass ich noch am Spiel angefressen bin oder dass ich mich extrem frei noch am riesigen Sieg, sondern ich denke dort sofort, ich funktioniere dort einfach, weil ich sofort wieder weiterdenken muss. Ich muss dann auch, wenn das Spiel um 10 Uhr fertig ist, mache ich meine Videoanalysen, bin um 3, 4 in der Früh fertig, am nächsten Tag am Vormittag habe ich die Videoanalysen. Also dort habe ich gar keine Zeit, das zu genießen und die Energie aufzusaugen, sondern da will ich einfach meinen Job so gut wie möglich für die Spieler und für die Coaches machen. Und ich bin wirklich der, der sehr gerne im Hintergrund arbeitet und den Rücken frei hält für alle anderen. Und bei diesem Turnier aber habe ich zum Phil gesagt, du, jetzt ist einmal eine Zeit, dass wir, ja, wir machen unseren Job, so ist uns da, wir sind sehr professionell, wir bereiten uns vor, aber wir genießen. Und das war eigentlich unser Motto eigentlich von vielen von mir, enjoy, enjoy the moment. Und das war schön, weil es sehr viele schöne Momente gegeben hat, auch gegen absolute Top-Nationen, wenn du nach Tschechien schlägst. Das habe ich ganz anders genießen können als Coach. Das habe ich normal nicht. Ich denke sofort einen Schritt weiter. Was können wir besser machen? Was muss ich ändern? Wem muss ich helfen? Wer braucht Unterstützung? Also ich bin nicht nur am Spiel nicht so, dass ich runterkomme und mich frei und jubel. Und das habe ich alles nicht. Bei diesem Turnier habe ich es gehabt, dass ich einfach mal das genießen konnte mit dem Phil zusammen, weil er natürlich der gleiche oder ähnliche Typ ist, der sofort wieder weiterdenkt. Und uns zwar hat das einfach sehr gut getan, einmal einfach einen Schritt zurückgehen, einmal durchatmen, den Moment genießen und dann gehen wir wieder zurück zum Arbeiten. Von dem her war das Turnier schon was Spezielles, muss ich sagen, weil die Mannschaft da sehr schnell zusammengefunden hat. Es hat natürlich bessere und nicht so, oder es gibt, nicht alle Spieler sind gleich gut, das will ich damit sagen. Aber was halt wichtig war, es hat keine Superstars gegeben. Also wenn du bei uns in die Kabine gegangen bist, hast nicht gewusst, ist das ein Erstlinienspieler, ist das ein Viertlinienspieler, sondern jeder ist respektiert worden und wir haben ein positives Umfeld geschaffen, weil es natürlich ein sehr, sehr langes Turnier ist, mit 7 Spielen in 10 Tagen plus die Vorbereitung, die wir davor gehabt haben. Das ist ein hartes Stück Arbeit, aber die Mannschaft ist zusammengewachsen und je schwieriger die Situation geworden ist, umso größer und umso stärker hat sie zurückgeschlagen und das war schon sehr, sehr interessant und schön zu sehen, wie sich unsere Mannschaft eigentlich in den letzten 2, 3 Jahren weiterentwickelt hat. Nicht, dass wir ungefähr am gleichen Punkt sind, irgendwie wir versuchen, den Klassenhalt zu schaffen, sondern jetzt waren wir schon an einem Punkt, wo wir sagen, ja, aber wie wollen wir den Klassenhalt schaffen? Wie wollen wir in den Spielen agieren? Und von dem her sind wir da im taktischen Bereich flexibler geworden, weil die Spieler das angenommen haben. Das ist ja auch das Entscheidende. Und so sind wir zu einem großen Team mit Coaches, mit Betreuern, mit den Verantwortlichen vom Verband, sind wir richtig nah zusammengewachsen und deswegen war es umso schöner, dass wir da wirklich so eine erfolgreiche WM spielen und Österreich wirklich stolz gemacht haben.
Und natürlich hoffen alle Fans und Beobachterinnen und Beobachter dieses Sports, dass du mit deinem Wirken auch dem Nationalteam, diesem Kollektiv, das sich so prächtig entwickelt hat, noch sehr lange erhalten bleiben wirst. Zum Abschluss dieser 6. und letzten Folge über deine Person, über deine Karriere, natürlich auch hier die Frage, wie viel Österreicher steckt denn in Markus Paintner?
110%. Ganz einfach zu beantworten.
Das ist viel.
Sehr, sehr viel, aber ich stehe dazu.
Markus, wir sind am Ende eines Opus Magnum angelangt und das im wortwörtlichsten Sinne. Wir haben die 10-Stunden-Schallmauer schon vor geraumer Zeit durchbrochen. Noch nie hat sich ein ehemaliger Profi ein Eishockey-Wirkender so lange, so ausführlich für mich und für Unibet Hockey O'Clock die Zeit genommen. Dafür ein riesengroßes Dankeschön. Hoffe, dass deine Person, dein Wirken den Hörerinnen und Hörern ein klein wenig näher gebracht werden konnte. Ich erachte es als Privileg, mit jemandem, der so viel weiß, so viel gesehen hat, so viel getan hat, auch so lange sprechen zu dürfen. Deswegen am Ende dieser langen, dieser tollen, dieser umfangreichen Serie einfach nur ein simples Danke.
Auch ich bedanke mich. Jetzt haben wir wirklich über 10 Stunden geredet, aber es ist eigentlich nie langweilig geworden und das ist schon entscheidend, wer gegenüber von mir sitzt, und das ist natürlich ein großes Kompliment an dich. Du machst es nicht langweilig, du findest die richtigen Fragen und deswegen macht es auch für den Gast schon viel einfacher, die richtigen Antworten zu finden. Und vor allem war auch wichtig, dass keine Langeweile aufkommt. Deswegen auch von meiner Seite Dankeschön und schöne Grüße an alle Eishockey-Fans da draußen.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.